Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel mit Conny.
Hallo, hallo.
Und mir, Benny. Dies ist Folge 32, Herausforderung angenommen.
In den letzten Wochen haben wir eigentlich nichts anderes gespielt als Drachenchroniken. Irgendwie sind wir zu gar nichts anderem gekommen.
Ja, es gab ein bisschen Ausfälle. Manchmal ist das so.
Und wir haben aber auch doppelt dann Drachenchroniken gespielt, weil wir alle konnten und deshalb nicht irgendetwas von den Dingen spielen mussten oder konnten, wie man das auch immer dann nennen möchte, wo einer bei fehlt. Was ja eigentlich auch eine ganz gute Sache ist.
Ja.
Was mir dabei gut gefallen hat, ist, ich habe ja den drachischen Begleiter von einem Mitspieler übernommen. Bisher ist es so gewesen, dass die Steffi den Drachen Nevit, sein Name, entweder selber gespielt hat oder dir das Spielen überlassen hat, dann und wann. Aber das ist natürlich immer relativ schwierig.
Also als Spielleiter ist es natürlich so, dass man immer einen Haufen von NPCs hat, mit denen man interagiert, mit den Spielercharakteren oder mit der Umgebung. Und da setzt man natürlich seine Priorität in erster Linie immer um das, was jetzt das eigentliche Abenteuer oder die eigentliche Situation gerade vorantreibt. Und deswegen fällt es einem als Spielleiter dann auch mal schnell unter den Tisch, wirklich die Figuren, die noch mitreisen, dann teilweise immer mal wieder in Szene zu setzen und die nicht einfach quasi so ein bisschen passé sein zu lassen, weil in vielen Fällen sie jetzt nichts für die derzeitige Situation Konstruktives hinzufügen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Sie sollen ja auch nicht diejenigen sein, die das Problem jetzt gerade lösen für die Spielercharaktere oder die jetzt die coolen Sachen machen und glänzen, sondern sie sind in den meisten Fällen ja einfach nur dabei, dienen dafür, dass die anderen Spielercharaktere sie anspielen können oder sind vielleicht derjenige, den die Gruppe beschützen soll auf der Mission oder dergleichen mehr, haben einfach einen ganz anderen Zweck.
Ja.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Und als Spieler ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt so einen drachischen Begleiter hat oder überhaupt einen Tierbegleiter. Ich mache da jetzt einen Unterschied, weil der Drache natürlich eine höhere Intelligenz hat. Das heißt, er kann ja auch in die Kommunikation mit dem Charakter von der Steffi gehen, im Gegensatz zu einem rein tierischen Begleiter, den man vielleicht hat. Aber es ist natürlich schon auch als Spieler irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man beide Parts dann so spielt und im Grunde Szenen hat, wo man einfach nur mit sich selber redet und wo man auch selber aus sich heraus immer überlegt, was jetzt der Begleiter gerade macht. Das sorgt dann vielleicht auch dafür, dass man immer eigentlich mehr nur an diesen denkt, wenn der gerade in dem Moment bei der Lösung des Problems helfen kann, sodass er eher zu nur einem Mittel wird, als zu einem Begleiter, einem Freund, einem engen Vertrauten.
Ja, das ist einfach so eine reine Sache der eigenen Aufmerksamkeit und ob man sich das herausnimmt, diese zweite Figur dann auch ausgiebig darzustellen.
Ja, wobei ich schon finde, dass da die Hürde viel, viel, viel höher ist als nur für den eigenen Charakter. Weil wenn ich jetzt irgendwie dann ein Spiel haben möchte, wo ich aber beide Rollen übernehme und im Grunde dann nur mit mir selber rede, das ist auch einfach schwierig. Das ist auch etwas, wo ich ganz ehrlich auch als Spielleiter versuche, solche Momente zu vermeiden.
Mhm.
Wo irgendwelche NPCs nur miteinander sprechen und vielleicht die Spielercharaktere das nur belauschen. Oder wenn man irgendwie einen Ball darstellen möchte und einfach, dass da ganz, ganz viele Leute sind und die Leute, die da sind, eben auch untereinander eine Beziehung haben und Geheimnisse da untereinander existieren, Meinungen über den anderen, wie man miteinander umgeht, das unterschiedlich und sowas alles ist. Das finde ich auch schon einfach super schwierig, weil einfach diese Dialoge mit mir selber anstrengend sind wirklich, ne? Ohne dass da eigentlich einer der anderen Spieler interagiert und auch was dazu sagt. Man fühlt sich dann wirklich wie so ein Alleinunterhalter die ganze Zeit. Aber ich denke, als Spielleiter ist das eben noch akzeptiert von den Spielern, weil die sagen so, ja natürlich, wir sind ja jetzt da und du willst ja damit auch diese Persönlichkeit, die Beziehungen untereinander beschreiben, du willst uns damit Hinweise geben. Aber wenn ich als Spieler das mit dem Begleiter mache und dann beide Rollen spiele, ich finde, das ist dann nicht so, dass ich irgendwie mir zu viel rausnehme, auf gar keinen Fall. Ich verstehe aber, dass sich das innerlich so anfühlt und dann immer zu so einer sehr, sehr großen Hürde ist. Deshalb finde ich eigentlich eben diese Variante, die wir jetzt gewählt haben, nämlich, dass weder du als Spielleiter jetzt den Drachen Nevit spielst, noch Steffi wobei das ja der Begleiter von ihrem Charakter ist, sondern dass ich das als anderer Spieler noch mit übernehme. Ich habe auch den Charakterbogen von dem Drachen, ich habe die Werte, ich verwalte die Erfahrungspunkte, ich darf den steigern, wie ich das möchte, sodass ich sie da auch immer noch mal überraschen kann, was der Drache jetzt noch kann vielleicht, wo er jetzt Zauber besser wirken kann, die er auch schon mal einsetzt in verschiedenen Situationen. Ja, sie hat mir jetzt zurückgespiegelt, dass ihr das sehr gut gefällt und dass das jetzt auch mehr dafür gesorgt hat, dass A, der Drache viel bewusster anwesend ist und auch nochmal mehr Persönlichkeit eben bekommt. Ich denke aber auch dadurch, dass sie ja nicht weiß, was der tun wird, sondern für sie ist es ja auch immer eine Überraschung, wozu der sich entscheidet, wozu er was sagt, wozu er nichts sagt, weil sie das ja nicht verkörpert. Aber sie kann dann immer damit interagieren und ich kann sie immer anspielen mit dem Drachen.
Ja, eine weitere Hürde dessen sehe ich auch einfach darin, dass wenn du so einen Tierbegleiter oder dergleichen hast, das soll ja der Begleiter dieser Person sein. Die stärkste Bindung soll ja zu dieser Person sein. Mhm. Und dann wird das tatsächlich immer schnell zu so einem quasi mit sich selber spielen, wenn man ja dann beide Rollen übernimmt. Während wenn du jetzt in ein Abenteuer gehen würdest und zum Beispiel zwei Charaktere von dir spielen würdest, die müssten ja nicht unbedingt eine enge Bindung zueinander haben, sodass du dann immer je nach Situation entscheidest, ob du jetzt erst mit dem einen oder mit dem anderen reagierst und dann sprichst du halt immer andere Spieler an und spielst die an mit dem jeweiligen Charakter. Überlege ich jetzt gerade, ob das einem sogar einfacher fallen würde als, weißt du, dann so den Tierbegleiter, der eigentlich die stärkste Beziehung zum eigenen Charakter haben sollte.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja im Grunde das, was ich jetzt in der Drachenchronik habe. Ich spiele faktisch zwei Charaktere. Einmal meinen Magier Leandro und einmal den Drachenbegleiter von Steffis Charakter, Nevid. So, da habe ich das ja.
Ja.
Und Nevid hat jetzt nicht unbedingt die engste Beziehung zu Leandro natürlich, sondern zu Steffis Charakter. Der redet auch mal mit dem und so, aber jetzt nicht in dem Übermaß, sondern der spricht schon meistens dann auch einfach den Charakter von der Steffi an und interagiert mit dem. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es keine Spieler da draußen gibt, die vielleicht ein besonders gutes Talent dafür haben, ihre Begleiter selber auch noch nebenbei mit darzustellen. Das gibt es bestimmt. Ich kann mir nur vorstellen, dass für dich als Spieler das auch nochmal eine andere Erfahrung eben ist, wenn dein Begleiter separat von dir ist und dem Willen eines anderen unterworfen und nicht auch noch deinem eigenen Willen. Und du dann manchmal so das Gefühl hast, mache ich es mir zu einfach, weil mein Begleiter immer meiner Meinung ist und immer das macht, was ich möchte. Weil wenn ein anderer Spieler den verkörpert, hat man ja auch mal die Möglichkeit, dass der Begleiter vielleicht beleidigt ist, dass der traurig ist oder irgendwie was, ne?
Mhm.
Weil du jetzt vielleicht nicht so mit ihm gehandelt hast oder dich ihm gegenüber verhalten hast, wie er das gerne gewollt hätte in der Situation. Und dann kann das natürlich noch ganz interessante Szenen aufwerfen. Für mich ist jetzt nur die Frage an dich, Spielleiter. In der Regel spielen Spieler ja nicht zwei Charaktere gleichzeitig. Womit ich auch meine, dass die gleichzeitig vor Ort sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht Gruppen gibt, wo viele verschiedene Charaktere gespielt werden, aber vielleicht, dass dann auch unterschiedliche Gruppen sind, die eben an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Sachen machen, aber es so eine Gesamtgeschichte irgendwo ergibt. In dem Fall ist es aber jetzt so, dass ja sowohl mein Magier als auch der Drache eigentlich immer beide am selben Ort unterwegs sind. Hast du jetzt das Gefühl, dass meine Darstellung von meinem Magier darunter leidet? Weil das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, das größte Problem, was damit dann aufkommen kann.
Also bisher habe ich nicht das Gefühl. Bisher habe ich einfach das Gefühl, dass du trotz alledem natürlich etwas stärker die Priorität auf deinem eigenen Charakter hast. Aber in Situationen, vor allen Dingen, wenn die Steffi gerade irgendwie spricht oder so oder sagt, was sie gerade mit ihrem Charakter tust, dann dir gleichzeitig Gedanken machst, so okay, und was macht der Drache? Und das dann äußert.
Ja. Ja, also bisher läuft es ganz gut. Es sind jetzt 5 Spielabende, wo ich das mache. Ich hoffe, es läuft weiter so gut. Aber das ist so eine Möglichkeit auch für euch alle da draußen, wenn ihr vielleicht tierische Begleiter in der Gruppe dabei habt. Vielleicht ist das so eine Option, dass ein anderer Spieler den noch zusätzlich übernimmt, um demjenigen, dessen Begleiter das ist, da auch nochmal neue Möglichkeiten zu geben und zu schenken.
Sollte man sich auf jeden Fall aber auch absprechen, was man erwartet, weil wenn du dann, keine Ahnung, deinen super treuen Hund hast und der andere Spieler findet es aber einfach nur lustig, den die ganze Zeit eher als Störfaktor oder so zu spielen und nicht als den Freund des Menschen, dann kann das natürlich auch zu Problemen führen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist schon wichtig, dass derjenige, dessen Begleiter das ist, klar formuliert, was er erwartet und wie er diesen Begleiter sieht und dass der andere natürlich versucht, diese Erwartungen zu erfüllen.
Der auch Lust hat, das zu bespielen.
Auf jeden Fall. Und dann auch immer noch mal ins Gespräch geht und sagt, passt das so für dich, wie ich den dargestellt habe? Ist das so in Ordnung? Ist das so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, weil sonst kann das natürlich sehr schnell auch zu Frust sorgen und dass man das jetzt nicht so toll findet. Aber guter Punkt.
Anderes Thema zu den Drachenchroniken, und zwar, ihr seid in diesen großen Gebetsraum gekommen mit dieser gigantischen goldenen Statue eines menschenähnlichen Wesens mit vier Armen, und dann hat die Statue euch auf einmal angesprochen, nachdem ihr schon einige Minuten euch in dem Raum umgeguckt hattet und gesagt, dass sie ein Gott ist.
Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so genau erzählt hatten, aber ganz knapp nochmal dazu. Wir hatten eine Schatzkarte und haben dann herausgefunden, dass das, was wir suchen, auf dem Meeresgrund ist. Wir sind hinabgetaucht an der Stelle, wo wir das vermutet haben, und haben da ein Gebäude, einen alten Tempel eben gefunden, in den wir hinein konnten, der zum Teil mit Wasser geflutet war, wo aber auch noch Raumbereiche waren, die mit Sauerstoff gefüllt sind. Und da haben wir eben diese Statue getroffen, die uns dann auch angesprochen hat. Ja, ich sah da schon wieder einen Moment lang meine Schätze den Bach runtergehen, weil wir schon vorher die Diskussion unter den Spielercharakteren hatten, ob wir denn einen scheinbaren Tempel eines Gottes nicht entweihen, wenn wir da Gegenstände mit wegnehmen, ob wir das dürfen, ob man das macht, ob man das nicht macht. Und da hatte ich schon so ein bisschen Widerstand von einigen der anderen Charakteren meinem Gegenüber, der da doch sehr, ja, sehr kapitalistisch denkt und der Meinung ist, naja, wenn wir es gefunden haben, dürfen wir es auch behalten. Und das ist hier ein Tempel von irgendeinem Gott, den keiner mehr kennt, was soll's, so ein bisschen. Ja, und dann sind wir doch auf diese Statue getroffen, die dann selber von sich gesagt hat, dass sie Ascalon, ein Gott, ist. Ich fand es sehr spannend, einfach dieses Gespräch mit diesem Gott zu führen, weil jetzt aus der Sicht meines Charakters, der dann da auch sehr stark so ein bisschen geschwankt hat zwischen, ist es wirklich ein Gott, ist es nur irgendeine Entität, die einfach sehr machtvoll ist, aber selbst wenn es eine Entität ist, die sehr machtvoll ist und kein Gott, ist es nicht dann trotzdem eine gewisse Gefahr, sich jetzt so ein bisschen mit der anzulegen? Können wir jetzt hier wirklich nichts mitnehmen? Wie sieht das aus? Haben wir jetzt gleich hier auch wieder Diskussion darüber, ob wir das jetzt können oder nicht? Wo da auch noch diese Stimme erklungen ist aus dem Nichts sozusagen. Aber ich habe das dann genutzt, um ein paar Fragen zu stellen, um herauszufinden, wie mächtig das Wesen überhaupt ist. Hm. War dir das klar in dem Moment, wo ich diese Sachen gefragt und gesagt habe?
Dass du da so ein bisschen versuchst auszuloten, inwiefern der Einfluss überhaupt nehmen kann? Ja.
Das Erste, was ich gefragt habe, war nämlich, oder was ich vielmehr behauptet habe, war, dass eine Wächterstatue, die in einem früheren Raum gewesen ist, dass die ja schon beschädigt worden wäre und dass die ja schon ihren Kopf verloren hat, dass also schon Eindringlinge den Weg hierher gefunden haben und auch schon Schätze geraubt haben. Das war so mein Test, ob er weiß, dass dem nicht so ist, ob er auch in die anderen Räume blicken kann und weiß, was jenseits dieses Ortes jetzt passiert, wo die Statue steht. Oder ob seine Erkenntnisse dann doch auf diesen Raum begrenzt sind. Er hat mir das abgenommen, weshalb mir dann klar war, okay, gut, er weiß nicht alles und er sieht auch nicht alles.
Auch wenn er es behauptet.
Und das Zweite war dann, dass ich seine Macht prüfen wollte. Weil er wollte uns dann zu seinen Dienern machen, zu seinen Priestern machen auch so ein bisschen. Und dann hatte ich gesagt, ja, du musst uns erst noch ein bisschen überzeugen. Du bist doch der Gott der Erkenntnis. Dann bitte schenk uns eine Erkenntnis. Und ja, es war dann nur so ein bisschen, ja, ich habe euch jetzt ja schon viel erzählt. Und dann meinte mein Charakter, na ja, gut, aber das ist einfach nur jedes Wissen, was uns auch ein Geschichtskundler hätte erzählen können. Das hat ja jetzt nichts mit wahrer, großer Erkenntnis zu tun. Und da kam dann auch nichts. Und dann hatte ich auch noch gesagt, dann soll er doch, wenn er die Konstrukte, die hier überall herumlaufen, geschaffen hat, dann soll er doch einfach jetzt neben uns ein Konstrukt erscheinen lassen. Und das konnte er auch nicht. So dass dann doch sehr offensichtlich war, dass die Macht wirklich extrem eingeschränkt ist. Und er eher Macht an dem Ort hat, wo er noch verehrt wird, aber nicht an diesem Ort, wo er nicht mehr verehrt wird. Fand ich auch sehr spannend für meinen Charakter, der sowieso ein großer Vertreter der Magiertheorie ist, die besagt, dass Götter nur deshalb Götter sind und so machtvolle Wesen, weil sie Gläubige haben und dass die Macht dieser Götter daran gebunden ist, Wesen zu haben, die an sie glauben und dass sie ihre Macht aus dem Glauben beziehen. Das war für ihn nochmal so eine Bestätigung, dass das so ist.
Wäre jetzt für dich aber auch schnell problematisch mit dem Charakter gewesen, wenn das doch ein Gott gewesen wäre, der dann, keine Ahnung, einfach einen Blitz auf dich schleudern kann oder so.
Ja, natürlich. Deshalb habe ich ja auch versucht, meine Fragen erstmal nicht so respektlos irgendwie so zu stellen. Vielleicht ein bisschen fordernd oder herausfordernd auch. Okay, so. Ja. Auf der anderen Seite, auf einer Metaebene, habe ich mir gedacht, also, wenn Benny jetzt hingeht, uns einen Schatz verspricht, und dann kommen wir da hin und dann sagt er, nee, da ist aber jetzt ein vollmächtiger Gott, der sowieso nicht erlaubt, dass er die Schätze mitnimmt. Also könnt ihr jetzt hier einfach nur wieder verschwinden und ihr könnt aber nichts mitnehmen. Da hätte ich schon auch ein bisschen gedacht, dass du so ein bisschen das Vertrauen zerstört und missbraucht hättest, was man dir entgegengebracht hat. Oder vielmehr das Versprechen, das ist besser, dass du das Versprechen gebrochen hättest, was du gegeben hast. Weißt du, was ich meine?
Dass es am Ende ein Zettel mit der Weg war, das Ziel gibt.
Ja, genau. Das wäre nämlich dann das gewesen.
Dann sehe ich nicht, wo ich da irgendwas gebrochen habe. Nein, klar, diese Entität, die versucht euch natürlich einfach zu belügen und sagt natürlich, ja, ich bin ein Gott, ich bin so mächtig, dies und das, ich kann alles Mögliche. Das muss man dann natürlich auch so spielen als Spielleiter. Und dann muss man gucken, was die Spieler daraus machen, ob die dieses Lügenkonstrukt schaffen zu durchschauen.
Ja.
Und dann hat man verschiedene Mittel an der Hand. Man kann dann hingehen und sagen, okay, ich gebe euch irgendwelche Hinweise darauf, die misstrauen euch gegenüber den Aussagen, die der tätigt geben. Oder man lässt es dann auf den Würfelwurf ankommen und sagt so, jetzt dürft ihr mal einen Würfelwurf machen, um zu schauen, ob ihr das Gefühl habt, dass das überhaupt der Wahrheit entspricht, was da gesagt wird. Und das war nicht notwendig, weil du ja dann auch schon angefangen hast, mit deinem Charakter das zu hinterfragen und schon gewisse Zweifel hattest.
Ja.
Und der Prüfung nachgegangen ist. Das ist eigentlich immer so, sage ich mal, der Weg, den man sich dann am ehesten als Spielleiter wünscht, dass einer, wenn die Situation so ist, so entsprechend auch handelt.
Ja. Ja, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht.
Wäre es jetzt trotzdem ein Gott gewesen, dann hätten natürlich die Charaktere auch nochmal gut darüber nachdenken können, was sie bisher über den Gott wissen. Nämlich so Sachen wie, dass einer seiner Diener ein böser Pirat war, der Beute überfallen hat und Schätze dahin gebracht. Und das auf brutalste Art und Weise. Und dann auch noch ein Untoter geworden ist durch diesen Gott. Und dann hätte man dann auch wieder sehr stark natürlich die Motive des Gottes selber anhand seiner Diener hinterfragen können.
Ja, aber dann stellt sich ja immer die Frage, ja, es ist ein Gott und es ist auch ein böser Gott. Aber wenn er jetzt gerade göttliche Kräfte wirken kann und über mich hat,
will ich mich dann mit ihm anlegen?
Mich ja trotzdem nicht mit ihm anlegen, weil ich ja nicht die Möglichkeiten habe, gegen einen Gott anzukommen. Selbst auf Level 20, was wir nicht sind in DSA, hat man nicht die Chancen, einen Gott zu besiegen. Deshalb, ja, schwierig. Aber alles in allem war es wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit in den Drachenchroniken. Ich bin noch sehr gespannt. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gefunden aus diesem Tempel, die wir auch mitnehmen wollen. Bin gespannt, was sich da noch verbirgt und was wir da am Ende noch alles erbeuten können und welche Erkenntnisse wir da noch alle gewinnen können.
Und wie viele der Rätsel ihr dann einfach kaputt macht, indem ihr brachial eure Magie benutzt, statt euren Verstand.
Naja, in vielen Situationen war der Verstand eben schon eingesetzt und sorgte dafür, dass die Probleme schlichtweg einfacher und schneller gelöst waren.
Ja. Nee, das habe ich ja auch irgendwo mit eingerechnet. Ich finde, das ist sowieso dieses, man muss eine Möglichkeit haben, dass man das alles auf profane Art und Weise auch lösen kann, wenn man da irgendwelche Rätsel und so einbaut, aber auch die Möglichkeit offen lassen, dass wenn die Charaktere eine gute Idee haben oder einen passenden Zauber oder so, dass sie den dann da auch einfach einsetzen und benutzen können.
Ja, aber kommen wir mal zu unseren Einsendungen. Wir sind bei Kategorie Geschichten.
Und Sender schreibt uns, Hi, mein Name ist Sender und ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich hatte gerade mit meinen Spielern ein Abenteuer abgeschlossen und zwar noch etwas Zeit auf der Uhr. Also fragte ich, was sie sich vom nächsten Abenteuer wünschen würden. Erster Fehler. Meine Spieler wollten doch tatsächlich ein Abenteuer, das sich um Schnapsbrennen drehte. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Schnapsbrennen, noch von Schnaps selbst. Ich trinke nicht einmal Bier. Ich überlegte hin und her, wie ich das Abenteuer gestalten könnte. Vielleicht ein Wettbewerb, in dem die Braumeister um das beste Ergebnis eiferten. Aber wie sollte ich das Ganze interessant gestalten? Zudem war ich sogar zu faul, mir zumindest einmal einen Artikel zum Schnapsbrennen auf Wikipedia durchzulesen. Und der nächste Spielabend rückte immer näher. Irgendwann sagte ich mir, scheiß drauf, und der Spielabend kam. Ich rollte ein Papier aus und verlas wie ein Herold den Ausruf zum Wettbewerb des besten Brauers im ganzen Lande. Meine Spieler, sofort Feuer und Flamme, begannen mit ihren Charakteren darüber zu diskutieren, dass sie daran teilnehmen mussten. Ich unterbrach sie grob und sprang zur nächsten Spielszene über. Die Helden wurden aufgerufen, um als Sieger des Wettbewerbs gekürt zu werden. Ja, ihr hört richtig. Ich habe einfach das ganze Abenteuer übersprungen und bin direkt zum Finale gekommen. Plötzlich tauchten überall Feenwesen unterschiedlichster Art auf, probierten die gebrauten Schnäpse und benahmen sich ungebührlich. »So, ihr seid also die Besten«, verkündete ein Kobold mit einem wilden, von Federn geschmückten Hut, schnipste und als nächstes waren sie in einem Feenschloss, direkt vor dem Feenkönig.
»Verneigt euch vor seiner Majestät, Adraniel Balguin Clodweg, den ersten von ganz vielen.«
Der König rieb sich begeistert die Hände.
»Habt ihr's, mein Herold?«
»Aber natürlich, eure Majestät.«
Und der Kobold reichte dem König den Schnaps der Helden. Dieser kostete und prustete dann den ganzen Suff in des Herolds Gesicht.
»Das schmeckt ja scheußlich«, rief er laut aus. »Ihr habt ja gar keine Ahnung. Schickt sie zu den Meistern, damit sie was lernen.«
Und dann begann das eigentliche Abenteuer. Die Helden hatten jetzt durch das Feenreich zu wandern, zu den vier Meistern der Tränke und die geheime Zutat ihrer Meisterwerke herauszufinden. Der Meister im Westen entpuppte sich als menschengroße Nacktschnecke. Bei ihm angekommen, ließ er die Helden sofort von seinem Trank kosten und ich schenkte meinen Spielern Limettensaft aus. Sie verzogen herrlich das Gesicht vor der Säuerlichkeit. Doch viel Zeit blieb ihnen nicht, als eine Bande Salzschrate in diesem Moment den Laden überfiel und ausrauben wollte. Wie ihr euch denken könnt, belohnte der Meister die Helden für seine Rettung damit, dass er ihnen die geheime Zutat gab. Ich forderte einen meiner Spieler auf, die Hände auszustrecken, und dann klatschte ich ihm einen limettenfarbenen Schleim in die Hand.
»Mein Schneckenschleim«,
verkündete der Meister stolz und bot den Helden einen weiteren Trunk an. Jetzt ratterte es bei dem ein oder anderen, und von Begeisterung bis Ekel reichten meine Spieler den Schleim im Kreis herum, während sich der ein oder andere Held fast übergab. Nach einigen Wegherausforderungen kamen sie zum zweiten Meister, einen grummeligen Zwergen. Diesmal schenkte ich meinen Spielern Aloe Vera Saft, diesen mit Stückchen aus. Die Konsistenz zauberte unterschiedliche Gesichtszüge auf das Antlitz meiner Spieler. Und könnt ihr es schon erraten? Natürlich gab es ein weiteres Problem und eine weitere eklige Geheimzutat. Den Spielern war schon klar, was sie erwartete, als der Meister aufforderte, die Hände auszustrecken, um die Zutat zu überreichen. Der Zwerg nieste kräftig und die Spieler bekamen einen weiteren Schleim in die Hände. Spätestens jetzt war allen der Modus klar. Aber eine Herausforderung stand noch bevor. Als sie alle Geheimzutaten ihr eigen nannten, mischte ich ihnen Limettensaft, Aloe Vera, Bananenpüree und Karottensaft zusammen. Jetzt mussten mir meine Spieler noch mit ihrem ganzen schauspielerischen Talent beweisen, dass sie vor dem Feenkönig für dieses neue Getränk werben konnten. Als sie es geschafft hatten, nahm ich selbst in der Rolle des Feenkönigs einen Schluck von dem Gebräu. Ich weiß nicht, was für ein Gesicht ich machte, aber meine Spieler lachten sich kaputt, als ich mich zusammenreißend verkündete, dass genau so ein richtiges Gebräu schmecken muss. Der Abend war eine rundum gelungene Runde voller Spaß, Humor und Ekel. Aber war es richtig, dass ich meine Spieler an der Nase herumgeführt hatte und ihnen nicht das gegeben, was sie wollten?
Vielen lieben Dank, Sander, für deine Einsendung. Und um deine Frage zu beantworten am Ende, also ich finde, du hast die Spieler nicht an der Nase herumgeführt und du hast ihnen gegeben, was sie wollten. Denn die Aufgabe war ja nur, ein Abenteuer zu spielleiten, in dem es ums Schnapsbrennen geht. Natürlich machte es zuerst den Anschein, als ob es jetzt um diesen Schnapsbrennwettbewerb geben würde, was du ja dann übersprungen hast. Okay, da hast du vielleicht dann kurzzeitig die Erwartung in den Spielern geweckt, dass das jetzt wohl der Modus Operandi sein wird. Aber ich finde, das hast du ja so schnell aufgeklärt, dass ich das gar nicht vertiefen konnte im Inneren der Spieler und dass die gar keine Zeit da rein investieren konnten, wie sie an dem Wettbewerb jetzt teilnehmen wollen. Und dann bist du ja schon dazu übergegangen, das eigentliche Abenteuer mit denen zu spielen, wo es immer noch ums Schnapsbrennen ging.
Oder irgendein anderes Getränk, weil ich bin mir nicht so sicher, ob es da ums Schnaps geht.
Wieso? Du meinst, weil es nur die Meister der Tränke sind?
Hm.
Gut, ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass es da trotzdem dann immer um Schnäpse geht. Und dass der Sender jetzt da nur Limettensaft und dergleichen genommen hat, weil er seine Spieler nicht betrunken machen wollte. Ja, und dass das nur Symbole für die Schnäpse sind, die sie bei den verschiedenen Meistern bekommen.
Hm. Aber da sind wir auch an dem besonders spannenden Punkt von diesem ganzen Abenteuer und ich denke mal auch dem Hauptgrund, warum Sender uns diese Geschichte geschickt hat. Nämlich, dass er mit den Hilfsmitteln, die er zur Hand nimmt, diese Ebene zwischen Spiel und Realität ja in gewisser Weise durchbricht. Also er mit diesem Schleim, den man austeilt, den Leuten auch wirklich dieses Gefühl in die Hand gibt von ekligem Schleim, den sie da von den Feenwesen erhalten und mit den Getränken auch einfach quasi eine Geschmacksprobe.
Ja, das stimmt. Das ist dann vielleicht nicht hundertprozentig genau das, was die jetzt dann haben oder halten, aber es ist ein guter Transmitter, um eben da nochmal andere Sinne auch anzusprechen, ne? Und das Ganze nochmal irgendwie körperlich erlebbarer zu machen.
Mhm.
Ja, stimmt, das ist eine ganz gute Methode, wenn es passt.
Sowas wird ja auch immer gerne gemacht, wenn man so einen großen Rollenspielabend hat und weiß, okay, wir spielen jetzt in der und der Region, dass dann ab und zu schon mal jemand sagt, so okay, ich koche jetzt mal so richtig groß und dann versucht ein Gericht, was einigermaßen passt zur Region ist, dann auch zuzubereiten.
Ja, es kann dann einfach sehr stimmungsvoll sein und auch noch eine ganz andere Stimmung geben, gerade was dann Essen angeht, was aus der Region kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man eben mit Gerüchen, die passen, da sehr viel machen kann. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über mein erwünschtes Geruchsboard, mit dem ich Gerüche unterschiedlichster Natur aufbringen kann, um da auch nochmal mehr Feeling mit reinzubringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht, ob man etwa ein Abenteuer, was in der Wüste spielt, im Hochsommer spielt, wo man vielleicht selber auch im T-Shirt und kurze Hose da sitzt und sich mit einem Fächer noch Luft zu weht, weil es gerade so drückend heiß ist. Das sorgt natürlich schon dafür, dass man sich da besser in den Moment einfühlen kann. Muss nicht sein, dafür ist es ja Rollenspiel, dass man sich auch trotzdem da reinfühlen kann. Aber es bestärkt das Ganze natürlich nochmal mehr. Und es ist, glaube ich, auch ein lustiger Moment, jetzt wie in dem Fall, dass da alle diesen Limettensaft bekommen und dann so stark das Gesicht verziehen, weil der so sauer ist.
Ja, und ich weiß nicht, ob es so abgelaufen ist, aber ich stelle mir das auch witzig vor mit diesem allem zusammengepanschten. Und es klingt ja ganz so, als hätte das nicht sehr angenehm geschmeckt und dass die Helden dafür überzeugend werben mussten. Irgendwie kommen bei mir dann direkt so Gedanken, dass man das, weißt du, wirklich wie in so einer schlechten TV-Werbung versucht anzupreisen.
Ja, ich finde es aber nur fair von dir, Sender, dass du das dann getrunken hast. Also so ein bisschen das Leid, in Anführungszeichen, dass du deinen Spielern beschert hast, dadurch, dass die den Schleim berühren mussten und die Getränke trinken mussten. Wobei ja jedes für sich alleine genommen jetzt nicht die Qual ist, denke ich. Aber dass du dann gesagt hast, so, und jetzt bin ich auch bereit, das Gemisch zu trinken. Und es macht mir jetzt auch dann gerade nichts aus, wenn die Spieler über mich lachen und das witzig finden, wie ich mein Gesicht verziehe und mich schüttel, weil das dann doch sehr widerlich schmeckt. Ich frage mich wirklich, ob die anderen dann vielleicht auch mal probiert haben. Weil sie dann auch gesagt haben, hey, lass mal probieren, ich will auch mal probieren, wie es schmeckt. Ob dann da auch so eine kleine Neugier, wie eklig das ist, geweckt wurde.
Ich denke mal wahrscheinlich schon. Die Frage ist, ob sie nicht sogar das für ihr schauspielerisches Talent
machen mussten. Oh, ist ja so. Ja, vielleicht, ja. Kann natürlich sein, dass sie schon im Vorfeld trinken mussten, um zu beweisen dem König, wie gut das doch mundet. Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ich höre auch heraus, dass es ein sehr lustiges Abenteuer gewesen ist. Vielleicht ein bisschen klamaukig auch und so, nicht ganz ernst zu nehmen, aber was sehr, sehr viel Spaß an den Tisch gebracht hat. Und so muss es ja auch sein. Ich würde sagen, wir lassen das so stehen und kommen zu unserer nächsten Einsendung. Die ist von Mantis, weiblich, und gehört zur Kategorie Ratschläge. Liebe Würfelveteran, ich habe da ein Problem mit einem meiner Spieler und weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Er nervt mich so sehr. Das tut mir schon richtig leid für ihn, aber auch für mich selbst, weil es bei mir dafür sorgt, dass ich schon mit einem negativen Gefühl in den Spielabend starte. Kurz die wichtigsten Informationen, wie ich denke. Ich bin die Spielleiterin und er einer von 5 Spielern, die ich in meiner Gruppe habe. Es sind 2 Spielerinnen und 3 Spieler. Wir sind also eine ziemlich ausgeglichene Gruppe. Wir sind auch alle im gleichen Alter, Anfang 20, und kennen uns noch aus der Schulzeit. Wir spielen seit 3 Jahren zusammen in dieser Konstellation. Allerdings war ich nicht immer die Spielleiterin, sondern wir haben immer mal wieder gewechselt. Mein Problem mit dem Spieler, ich nenne ihn jetzt einfach mal Tim, ist, dass er nicht richtig zuhört. Das läuft immer ähnlich ab. Ich beschreibe eine Situation, damit die Spielerinnen und Spieler wissen, was los ist. Die Spielerinnen und Spieler beginnen, mit ihren Charakteren in der Situation zu agieren. Tim macht entweder etwas, was nicht in die Situation passt, oder er ist irritiert, was die anderen machen. Die Irritation kommt zur Ansprache. Es zeigt sich, dass Tim die Situation anders verstanden hat. Tim beginnt ausschweifend zu erklären, wie er die Situation verstanden hat. Ich unterbreche ihn mehrmals, um klarzustellen, dass er es einfach falsch verstanden hat und um ihm klarzumachen, wie die Situation denn wirklich ist. Tim macht weiter und hört nicht auf zu erklären, wie er gedacht hat, dass die Situation wäre. Ich versuche noch einmal, das Ganze abzukürzen. Tim lässt sich nicht beirren und beginnt damit, eine Skizze der Situation anzufertigen, weil er anscheinend denkt, dass ich nicht verstanden habe, auf welche Weise er die Situation missverstanden hat. Ich lasse es vollkommen genervt über mich ergehen. Wir können endlich weiterspielen. Mich nerven daran 2 Sachen. Erstens, Tim hört nicht zu und macht dadurch alles umständlicher. Und zweitens, Tim verfällt in diesen unnötigen Erklärzwang und hört einfach nicht damit auf. Zum ersten Punkt, denn man könnte ja jetzt annehmen, dass ich einfach schlechterin bin, Situationen ohne Missverständnisse zu beschreiben. Dem ist nicht so. Und das kann ich sagen, weil ich mit meinen anderen Spielerinnen und Spielern gesprochen und sie gefragt habe. Die Selbstzweifel, dass es an mir und meiner Fähigkeit als Spielleiterin liegen könnte, hat mich so zerfressen, dass ich Klärung brauchte. Die anderen gaben mir das Feedback, dass sie meine Beschreibungen vollkommen in Ordnung und klar finden. Wenn es kleinere Unklarheiten gibt, fragen sie nach. Aber das sind oft nur Details. Zu Punkt 2. Es ist wirklich so anstrengend und nervend für mich, wenn Tim sich minutenlang darüber ergeht, wie er die Situation ja jetzt falsch eingeschätzt und verstanden hat. Denn ich denke mir, was trägt das jetzt bei? Du hast die Situation falsch verstanden und erklärst in aller Ausführlichkeit, was du gedacht hast. Dabei ist doch klar, dass das einfach falsch ist, was du dir da zusammengereimt hast. Es kostet nur Zeit, deine falschen Beschreibungen der Situation zu hören. Und es ändert rein gar nichts an der richtigen Situation. Es hält nur auf und nervt. Was kann ich machen? Kann man jemanden zum Zuhören zwingen? Dazu auch noch einmal. Für sehr komplexe Situationen nutze ich auch Skizzen, wohlweislich und Bodenpläne. Aber das ist natürlich mehr Arbeit für mich. Darum mache ich es nicht unbedingt für jede Situation. Und selbst mit Skizzen und Bodenplänen versteht Tim immer noch überdurchschnittlich viel falsch. Also nochmal klarer meine Fragen zusammengefasst. Habt ihr eine Idee, wie ich verhindern kann, dass Tim so viel falsch versteht? Und wenn nicht, was kann ich ihm sagen, damit er aufhört, in seine Erklärtriade zu verfallen? Ich bin für jeden Rat dankbar. Liebe Grüße, Mantis. PS, ich liebe euren Podcast. Wenn ich den gehört habe, brenne ich immer auf die nächste Spielsitzung. Allerdings verglüht meine Begeisterung dann auch immer wieder schnell, wenn ich an Tim denke.
Ja, vielen lieben Dank, Mantis. Wobei, lieben vielen Dank, sich jetzt irgendwie komisch anhört auf das Problem, das du hast.
Danke für dein Problem. Danke, dass du dich an uns gewendet hast. Ja. Vielen lieben Dank dafür, dass du in uns jemanden siehst, der dir vielleicht Rat geben kann, den du vielleicht annehmen kannst.
Was ich mich vor allen Dingen frage, ist, ob Tim vielleicht so ein Aufmerksamkeits... Oh, ein Schmetterling. Ist das ein Zitronenfalter? Oh, schön.
Dass er nicht lange fokussiert beim Spiel bleiben kann, weil er vielleicht auch tatsächlich ADHS hat oder sowas.
Ach ja, genau da waren wir, ja. Genau das meinte ich, das wollte ich damit vorführen.
Das könnte natürlich sein. Würde sich vielleicht mal lohnen, Mantis, dass du das mal erfragst, ob das vielleicht damit in Zusammenhang hängt.
Und dann ist die Frage, was dann, und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, Hilfsmittel sein können, damit die Aufmerksamkeitsspanne einfach stärker bei dem Spieler bestehen bleibt oder so.
Okay, sammeln wir doch an dieser Stelle einfach schon mal Sachen, von denen wir jetzt wissen, dass die da ganz gut helfen könnten, weil wir vielleicht schon die Erfahrung damit gemacht haben. Als erstes würde ich nämlich da schon mal festgelegte Pausen nennen. Das ist nicht verkehrt, dass man vielleicht wirklich sagt, wir machen jede Stunde eine 5-Minuten-Pause oder vielleicht in einem anderen Modus, wie das am besten für eure Gruppe passt oder wir machen nach jeder Szene eine Pause oder sowas alles. Einfach irgendwie so eine gewisse Absprache, dass es feste Pausen gibt, wo dann jeder nochmal vielleicht mental runterfahren kann und sich dann nochmal ein bisschen bewegen kann, vielleicht auch, um sich dann wieder besser fokussieren zu können.
Manche brauchen, dass ihre Hände einfach beschäftigt sind, um ihre anderen Sinne auf etwas zu fokussieren.
Wäre also zum Beispiel die Frage, ob es Tim helfen würde, wenn er irgendwie einen Fidget Spinner oder einfach nebenbei kritzelt, nebenbei was aufschreibt und dergleichen, ob ihm das helfen würde, fokussierter aufs Spiel zu sein und sich besser darauf zu fokussieren. Ich dachte jetzt auch gerade, vielleicht ist er auch sein Kopf wirklich zu wenig beschäftigt, dass er da nicht zuhört. Vielleicht könnte man ihm noch mehr Aufgaben geben, dass das ihm dann auch nochmal hilft zu fokussieren. Zum Beispiel, dass man sagt, du kümmerst dich um die Musik. Du musst darauf achten, dass dann die Musik sich wechselt. Du musst dich da und da noch drum kümmern. Oder vielleicht spielt er zwei Charaktere. Vielleicht ist das ja auch was, was hilft. Dass wenn er da immer zwischen zwei Charakteren hin und her schalten muss, dass ihn das dann auch nochmal fokussierter aufs Spiel macht. Ist zumindest, sage ich mal, einen Versuch vielleicht wert, um zu schauen, ob das was bringt.
Ja.
Könnte natürlich trotzdem sein, dass er in langen Beschreibungsszenen das dann trotzdem nicht schafft, da so gut zuzuhören.
Ich glaube, sehr wichtig ist auch einfach, da sehr zu ergründen, in genau was für Situationen es dann immer ständig zu Ungereimheiten kommt. Ob man so ein bisschen feststellen kann, es ist wirklich immer, wenn etwas länger beschrieben wird oder so, dann kann man natürlich versuchen, auf diese Bedürfnisse einzugehen, indem man vielleicht erstmal das Wichtigste in den ersten 2-3 Sätzen oder so nennt, ehe man dann auf weitere Details eingeht oder so, die für die anderen mehr Atmosphäre schaffen.
Oder ob man es noch mehr in Häppchen präsentieren kann. Dass man irgendwie, wenn es jetzt um eine Raumbeschreibung geht, zum Beispiel sagt, ja, es ist ein Schlafzimmer, es gibt ein Bett, was da sehr einladend ist. Es gibt einen Kleiderschrank und einen Schreibtisch. Und es dabei erstmal belässt. Und dann, wenn die Spieler sagen, okay, gut, ich gucke mir jetzt mal den Schrank an, dass man dann hingeht und sagt, okay, der Schrank sieht so und so aus oder sowas in der Art. Also, dass man nur so eine grobe Vorstellung von dem Raum gibt und dann ins Detail gibt, wenn die Spieler sich für das Detail gerade interessieren.
Ja, ich musste jetzt gerade an das denken, wo wir eine Einsendung hatte, wo jemand meinte, dass wenn er Dungeon-Räume macht, dann die Sachen immer so auf Zettelchen schreibt.
Ja.
Die einzelnen Aspekte, die in dem Raum da sind. So wie das Bett. So, bumm. Dann legt er das Zettelchen Bett auf den Tisch. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach nochmal so ganz Klarheiten, weil es einfach nur alles auf ein paar wesentliche Elemente dann wahrscheinlich reduziert und man das dann auch visuell dann vor sich nochmal liegen hat oder so.
Ja, auf der anderen Seite sagt Mantis hier ja natürlich auch, dass sie mit Bodenplänen und Skizzen und sowas alles arbeitet.
Und es trotzdem zu Missverständnissen kommt, ja. Das ist schwierig.
Aber gehen wir jetzt mal kurz von unserer Hypothese weg, dass Tim ADHS haben könnte. Was ist, wenn Tim einfach nur unaufmerksam ist?
Ja, dann ist eine sehr gute Frage, trotz alledem, woran diese Unaufmerksamkeit liegt. Schwirrt ihm irgendwas im Kopf rum, weswegen der sich nicht auf das Spiel konzentrieren kann und da jetzt gerade zuhören oder?
Oder eilen seine Gedanken vielleicht immer schon zu weit voraus und dann hört er nicht zu und dann hat er sich schon irgendwie sein eigenes Bild gemacht.
Was er gerne machen möchte in der Situation. Ja, das kann natürlich auch sein, dass er dann schon so begeistert ist von dem, was er als nächstes tun will, dass er dann nicht mehr die gesamte Situation zuhört und auch direkt seine Reaktion dann als nichts beschreibt. Und die passt dann aber schon nicht mehr zur Situation, weil er nicht bei der kompletten Situation zugehört hat.
Ja, ich weiß nicht, könnte es auch sowas sein, weil er sich ja dann auch so lange in Erklärungen ergießt, wie er sich es vorgestellt hat. Dass es auch so eine Aufmerksamkeitssache vielleicht ist? Im Sinne von, wenn ich das jetzt wieder falsch verstehe, dann...
Ist eine gute Frage. Ich hatte darüber nachgedacht, ob dieser Erklärungszwang oder so vielleicht auch so ein bisschen so ein ist. Ich kenne das von mir beim Rollenspielen, dass ich manchmal je nach Situation dann so komische Situationen im Kopf habe. Also wie das so ein Slapstick-Gag gerade an dieser Stelle oder so sein könnte, wenn das jetzt so und so abgelaufen wäre und so. Und manchmal kann man sich nicht zurückhalten und sagt dann so, ach, wenn jetzt der das und das gesagt hätte oder sich so und so versprochen hätte, das wäre so lustig gewesen oder so. Und will das dann auch so in der Spielrunde äußern, obwohl das jetzt nicht den großen Mehrwert hat, sondern einfach nur so aus seiner eigenen Gedankenkomik heraus dann auf einmal so einen extremen Drang hat, sich zu äußern. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und hat jetzt auch darüber nachgedacht, ob das da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so ein ist. Gefangen sein in seinen Gedanken, wie cool oder lustig oder skurril das doch gewesen wäre, wenn jetzt die Situation, wie er das verstanden hätte, gewesen wäre und er das vielleicht deswegen so auspaldovern, so ausskizzieren will, dann für die anderen nochmal irgendwie so.
Oder vielleicht will er auch eine Legitimation für sein Missverständnis haben. dass die anderen sagen so, ja klar, hätte man so auch verstehen können, du hast das schon eigentlich richtig verstanden, weil das hätte genau so sein können. Vielleicht irgendwie auch dann viel Unsicherheit eigentlich, indem wie er Sachen wahrnimmt und dann nochmal da irgendwo eine Rechtfertigung zu geben, dass er nicht so falsch gelegen hat. Oder vielleicht auch, wenn man es ein bisschen negativer sagen möchte, der Versuch, dann doch nochmal die Realität zu verändern. Weißt du, was ich meine? Dadurch, dass du dann doch irgendwie da so rumargumentierst, wie du das ja jetzt verstanden hast und wie die Situation ja eigentlich sein müsste oder sein könnte, weil so und so, dass der Spielleiter vielleicht dann doch sagt, ach ja, komm, dann ändere ich das jetzt ab so. Und dann ist das jetzt so, wie du das dir vorgestellt hast.
Ist auch immer alles so eine große Frage von dem, wie groß dann die Abweichungen sind, ne? Wie er sich das dann anders vorgestellt hat, die Situation, dass sie dann ist, ob das dann so eine Kleinigkeit mehr nur ist oder ob das so eine riesige spielrelevante Abweichung ist. Ja, und das Hauptproblem von Mantis ist ja auch einfach, dass, wie sie sagt, das hält das Spiel auf, diesen langen Erklärungen zu lauschen.
Ja.
Die Frage ist, ob man das nicht tatsächlich in der Runde einfach ganz klar so ansprechen kann. Im Sinne von, hör mal, das nimmt uns einfach Spielzeit, wenn wir jedes Mal lange darüber diskutieren, wer jetzt wie die Situation verstanden hat. Sondern müssen einfach dazu übergehen, dass, wenn es zu Missverständnissen kommt, dann sagt der Spielleiter, wie es sein soll. So, da muss man das Vertrauen auf den Spielleiter haben in der Situation. Und dann müsst ihr das so akzeptieren, ohne dass wir das noch großartig ausdiskutieren. Ich gebe euch aber natürlich die Freiheit, dass ihr dann nicht dumm dasteht mit euren Charakteren, sondern dann eure Entscheidungen und so danach treffen könnt, wenn ihr es dann verstanden habt, wie es ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde auch, das ist nicht was, wo man überlegen muss, ob man es anspricht, sondern ich denke, Mantis, das solltest du auf jeden Fall machen. Um da auch nochmal ganz klar zu sagen, diese langen Rechtfertigungen bringen uns ja nicht weiter. Es ist ein Missverständnis aufgekommen. Dann lasst uns klären, dass alle auf dem gleichen Level sind und alle möglichst das jetzt gleich verstanden haben und wir dann einfach weiterspielen können.
Und ich denke mal, sowas kann man gut vor der Spielsitzung ansprechen. Und wenn es dann in der Spielsitzung auftaucht, dann sagt man dann einfach, halt, stopp mal kurz. Das ist genau die Situation, die wir vorm Spielen angesprochen haben. Lass uns das bitte hier unterbrechen und weitermachen mit dem eigentlichen Spiel.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, Mantis, dass du sonst mal, wenn Tim da wieder in so einen Erzähldrang verfällt, Erklärdrang verfällt, dass du den dann auch einfach mal fragst, welchen Zweck hat das jetzt, dass du das so ausbreitest? Was willst du damit jetzt gerade erreichen?
Ja.
Und dann soll er sich dazu mal äußern, was er jetzt gerade damit erreichen will. Weil wenn er dann sagt, ich will nur, dass du verstehst, was ich falsch verstanden habe, dann kannst du immer noch sagen, so, ich habe verstanden, dass du es falsch verstanden hast und mehr brauche ich ja nicht wissen. Die Situation ist ja eine andere einfach. Es ist jetzt eigentlich einfach nur wichtig, dass du verstehst, wie es aber wirklich ist.
Hm.
Ja, ich meine, auf deine Fragen hin, du kannst niemanden zwingen, dazu zuzuhören. Du kannst aber natürlich auch hingehen und wenn sich das mit Tim nicht bessert, hast du natürlich auch ein Recht zu sagen, dass du nicht mehr mit ihm spielen möchtest. Jetzt. Im letzten Schritt. Ich würde natürlich vorher noch diese ganzen anderen Sachen versuchen, die wir aufgezählt haben, ob ihm das hilft. Nochmal mehr versuchen herauszufinden, ob das einfach nur wirklich irgendwie ein Desinteresse ist, dass ihn das vielleicht auch gar nicht so kümmert, dass er zuhört und er auch viel dazu tut, sich selber noch mehr abzulenken. Dann ist das vielleicht auch irgendwo eine Sache, wo du sagst, entweder du hörst jetzt besser zu oder das passt einfach nicht mit uns, weil ich erwarte, wenn ich Spielleiter bin, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit ist. Weil ich meine, wenn mal ein Spieler nicht besonders aufmerksam ist an dem Spielabend, dann ist das ja was, wo niemand was drüber sagt, weil wir alle vielleicht mal einen super müden Tag haben oder unsere Gedanken woanders sind. Aber das ist ja bei Tim wohl ein gängiges Problem. Oder nicht nur wohl, sondern das ist ja bei Tim ein sehr häufiges Problem. Sonst hättest du uns ja gar nicht geschrieben.
Mhm.
Und dann ist es einfach sehr störend. Und was man tun kann, um Missverständnisse auszuräumen. Ich hätte jetzt gesagt, Bodenpläne und Skizzen dann für viele Situationen, um nochmal diese Visualisierung mit reinzubringen, was es ihm vielleicht einfacher macht, das zu begreifen, wie die Situation ist. Mit Bildern arbeiten noch mehr. Aber das ist natürlich wieder viel mehr Aufwand für dich. Da musst du natürlich schauen, inwieweit du das leisten möchtest, leisten kannst. Und inwieweit das dann wirklich den Erfolg bringt, den du dir dadurch erhoffst. Und ob die Arbeit dann den Erfolg wert ist oder nicht, weil das seine Aufmerksamkeit nur um 2% erhöht, aber deine Arbeitslast um 20% erhöht, dann ist da vielleicht so der Kosten-Nutzen-Faktor nicht besonders gut ausgewogen. ich weiß nicht, ob dir auch irgendwie vielleicht mehr aufgefallen ist, ob es so klassische Missverständnisse gibt, ob es so Situationen gibt, wo wirklich dann immer die Missverständnisse aufkommen. Ich weiß nicht, weil es auch wieder viel Arbeit ist, ob es vielleicht eine Option wäre, dass du dir ja immer aufschreibst, wo jetzt wieder ein Missverständnis passiert ist, um das vielleicht so ein bisschen tiefer zu ergründen. Kann aber auch sein, dass das einfach überhaupt nichts bringt und deine Nerven das auch dann überhaupt nicht mehr mitmachen bis zu dem Zeitpunkt.
Ich frage mich jetzt gerade auch so ein bisschen, weil Mantis sagt ja auch ganz klar, dass sie nicht immer Spielleiterin ist, sondern ja auch andere in der Gruppe auch schon mal Spielleiter sind. Und die werden natürlich auch Tim als Spieler haben. Da frage ich mich auch, wie gehen denn die anderen damit um?
Ja, also sie schreibt, wir spielen seit 3 Jahren zusammen und in dieser Konstellation. Allerdings war ich nicht immer Spielleiterin, sondern wir haben immer mal wieder gewechselt. Was aber heißen könnte, dass sie jetzt immer die Spielleiterin ist und sie in der Vergangenheit gewechselt haben.
Ja, weil sonst hätte ich mir vorstellen können, dass, keine Ahnung, wenn andere da mit Tim irgendwie besser zurechtkommen oder so, dass man mal darauf achten kann, was machen die anders oder wie gehen die dann in der Situation damit um, dass man guckt, ob es irgendeine spezielle Methode gibt, mit der man das Ganze auch verbessern kann und einer von den anderen die schon hat.
Ja. Ich dachte jetzt auch gerade, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht eine richtig blöde Idee ist. Ich dachte auch gerade, man könnte ja vielleicht auch hingehen und wenn Tim wieder so eine Situation falsch verstanden hat und dann wieder erklären will, wie er es verstanden hat, dass man sagt, okay, pass auf, du willst jetzt wieder erklären, wie du es verstanden hast. Geh mal raus, mach eine Sprachnachricht und schick mir die. Also du hast jetzt 5 Minuten Zeit, da kannst du in der Sprachnachricht erklären, wie du die Situation verstanden hast. Und dann, wenn du das gemacht hast, kommst du wieder rein und ich erkläre, wie die Situation wirklich ist und wir spielen dann weiter. Weißt du, so damit er, wenn er so dieses Bedürfnis so stark hat, sich da irgendwie so zu erklären, dass er irgendwie dann den Raum bekommt. Oder vielleicht noch besser, du besorgst dir eine Sanduhr und sagst so, pass auf, ich sehe, du hast das Bedürfnis, dass du dich erklären musst. Du hast 30 Sekunden. Und dann hat er nur 30 Sekunden Zeit, wirklich jetzt zu erklären, wie er es verstanden hat. Und wenn die Zeit abgelaufen ist und er ist nicht fertig mit erklären, ist die Zeit einfach abgelaufen. So. Weißt du, dann hat man ihm den Raum eingeräumt, dass er sich irgendwie erklären kann, aber man hat es zeitlich begrenzt, sodass du weißt, ich muss jetzt nur die 30 Sekunden oder die Minute vielleicht, das hatte er jetzt Zeit und danach wird weitergespielt. Weil vielleicht ist es ja auch nicht so verkehrt zu wissen, okay, was ist denn falsch verstanden worden? Das kann natürlich auch zu einem gewissen Grad hilfreich sein, weil vielleicht andere doch noch irgendwas falsch verstanden haben und du dann doch nochmal irgendwie Punkte besser erklärst und nochmal auf Punkte eingehst. Also vielleicht ist das die beste Option. 1 Minute Zeit, er kann erklären, was er falsch verstanden hat, aber nach der Minute ist auch vorbei. Du erklärst dann nochmal kurz, wie es wirklich ist und dann geht's weiter.
Ja, müsste man wahrscheinlich mal besprechen, weil ich sehe genau das, warum du am Anfang gesagt hast, das könnte auch eine sehr dumme Idee sein, weil dieses, ja geh mal raus und nimm mal für 5 Minuten eine Sprachnachricht auf, das wirkt so ein bisschen respektlos.
Ja,
so, dieses,
die Idee war nicht so gut.
So rausschicken. Und das andere ist natürlich, wenn dann einer immer mal für 5 Minuten rausgeht und man darf nicht vergessen, rein und raus kommen und so, das bringt auch immer Unruhe, ne? Dann bleibt ja trotzdem sehr viel Zeit verloren damit. Das löst ja, sage ich mal, nicht so dieses Problem, dass das Mantis auch einfach stört, dass da einfach viel Zeit an etwas verloren geht,
ja,
was
dabei,
nicht so wichtig ist.
Ja, dabei war aber ein bisschen mein Gedanke, dass man das mit diesem Aspekt, wir machen 5 Minuten Pause eben dann verbinden könnte. Und dann hast du vielleicht nicht so dieses, jetzt ist wieder der nervige Moment, wo er Sachen erklärt, sondern du hast es mehr verbunden mit, wo, gut, wir machen jetzt einfach mal 5 Minuten Pause. Und ich kann mich einfach selber nochmal sortieren, er kann das irgendwie loswerden. So. Aber ich gebe zu, das mit der WhatsApp-Sprachnachricht war jetzt nicht so eine gute Idee, aber ich finde das mit der Sanduhr und der Minute Zeit zum Erklären und dann ist das abgehakt, das finde ich eine gute Idee.
Ja, wobei man da auch drauf achten muss, dass, wenn man sagt, wir machen das so, dass man ihm dann auch zeigt, dass man ihm Aufmerksamkeit in dieser 1 Minute schenkt und nicht 1 Minute auf die Sanduhr guckt und einfach nicht zuhört, weil das dann auch wieder sehr respektlos sein könnte.
Ja, aber wenn ich mich jetzt in Mantis reinversetze und dann kommt jetzt wieder dieses leidige, er hat es halt falsch verstanden und ich kann ihn jetzt nicht davon abhalten, dass er sich jetzt wieder erklären muss.
Ja,
weil wir vorher gesagt haben, er hat die Minute Zeit. Und dann gehe ich vielleicht selbst schon mit so einer Entspannung da rein, weil ich weiß, er macht das jetzt nur 1 Minute Und nach einer Minute ist das zu Ende. Und vielleicht kann Mantis diese Energie aufbringen, zu sagen, die eine Minute schaffe ich, ihm zuzuhören, das ernst zu nehmen. Aber danach ist die Sache auch erledigt. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du da sitzt und denkst, das könnte jetzt wieder 10 Minuten gehen, dass wir uns hier nur im Kreis drehen. Und es hätte vielleicht auch zu diesem Aspekt, dass man sagt, er kann jetzt eine Minute einfach nur er reden, ohne dass ihm jemand dazwischen quatscht. Also weißt du, dass du dir auch selber dann dich zurücknimmst und sagst, ich höre jetzt einfach nur die Minute zu. Danach sage ich, wie die Situation wirklich ist und dann spielen wir einfach weiter. Und das ist jetzt so eine Regel, die wir haben. Er kommt zu Wort, ich höre zu, ich gebe eine Erklärung, aber es ist zeitbegrenzt, es ist irgendwo ritualisiert, wie wir diesen Moment klären und dann funktioniert es einfach besser. Mhm. Weißt du, das ist so der Gedanke von mir dahinter. Aber ist so eine Frage, weil das Ganze hört auch schon auf zu funktionieren, wenn die Minute um ist und es wird noch bla 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 bla, aber ich wollte noch und das noch und da bla 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 bla, aber hier noch und da. Und er hört dann einfach nicht auf und hält sich nicht an die Minute. In dem Moment ist das Ganze ja dann schon gebrochen.
Ja, oder wenn dann, nee, aber es ist so und so und dann, ah, okay, und dann wird nochmal darüber diskutiert, so, dann läuft nochmal eine Minute und
ja, dann darf kein Ah, okay mehr kommen, sondern dann muss einfach nur ein Akzeptieren kommen und weiter. Ja, ich fürchte, Mantis, mehr können wir dir da eigentlich auch nicht ratschlagen. Versuch es mal, wenn er da fokussierter ist, kommen ja vielleicht gar nicht so viele Missverständnisse überhaupt erst auf, dass du gar nicht in der Situation bist. Aber ich würde mal sagen, wenn das alles irgendwie überhaupt gar nichts bringt und einfach deinen Spielspaß so stark mindert, dass du sagst, ich gehe schon immer gereizt zur Spielsitzung und ich brenne für Rollenspiel, wenn ich euren Podcast höre und dann denke ich an Tim und dann stellt sich da bei mir ein ganz anderes Gefühl ein, ist natürlich auch die Frage, ob du vielleicht einfach nicht mit ihm zusammen spielen kannst. Und man dann vielleicht entscheidet, dass du sagst, ich bin jetzt nicht mehr Spielleiter, weil ich kann damit nicht umgehen. Mich nervt das zu sehr, es macht mich unglücklich, bitte jemand anders Spielleiter. Oder ob du sagst, na, ich mag auch eigentlich gar nicht mehr mit Tim spielen, weil das mich auch stört, wenn ich selber Spieler bin zum Beispiel und nicht nur, wenn ich Spielleiter bin. Aber das ist so der letzte Schritt, über den man da, denke ich, nachdenken könnte.
Wichtigstes ist einfach die Problematik wirklich offen ansprechen, dass es allen bewusst ist und auch Tim bewusst ist, dass es eine Problematik ist und man gemeinsam eine Lösung finden will dafür.
Ja, aber würdest du jetzt sagen, das soll Mantis mit Tim nur besprechen oder mit der ganzen Gruppe?
Also sie könnte es erstmal mit Tim alleine besprechen, aber letzten Endes ist, wenn man natürlich gewisse Sachen anders machen will, ist es trotzdem was für die Gruppe. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, so, okay, ich stelle jetzt diese Sanduhr auf oder so, dann muss trotzdem vor der ganzen Gruppe sagen, so, das ist jetzt die Regel.
Ja, aber es ist ja natürlich was anderes, ob du die Regel erst mit jemandem abgeklärt hast und dann in die Gruppe gehst und sagst, wir haben das jetzt so abgeklärt, oder ob du das direkt in der Gruppe besprichst. Ich glaube, ich würde da den Unterschied machen, ob ich das Gefühl habe, dass das auch ein Thema für viele der anderen Spieler ist oder ob das nur ein Thema zwischen mir und Tim ist. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass es alle irgendwie belastet und alle stört, ist es vielleicht besser, das in der Gruppe anzusprechen. Aber wenn ich das Gefühl habe, es stört eigentlich nur mich und es belastet eigentlich nur mich, halte ich es, glaube ich, sinnvoller, das unter 4 Augen dann zu klären. Wo wir nämlich dann auch wieder an dem Punkt sind, dass ich die Meinung habe, dass man dem Spielleiter nicht alle Konfliktgespräche und Konfliktlösungen zuschieben muss und das nur in seiner Verantwortung sehen muss. Von wegen, der Spieler verhält sich schlecht, Spielleiter, du musst das mit dem klären. Sondern der Spieler ist Teil der gesamten Gruppe und dann ist das ein Problem für alle. Oder dann ist das vielleicht ein Problem zwischen den beiden Spielern oder dergleichen und dann sollen die das miteinander klären oder es ist, wie gesagt, ein gruppenübergreifendes Problem, dann müssen wir das alle zusammen klären. Es ist nicht der Spielleiter per se, der Konfliktlöser und der Klärer und der, der irgendwie alles machen muss, sondern wir sind eben eine Runde. Und da sollte jeder sich beteiligen und das nicht einfach immer die Verantwortung an den Spielleiter abschieben und sagen, du bist der Spielleiter, also ja, du musst dem Tim schon sagen, dass der nervt. Das finde ich immer ein bisschen unfair, wenn man dann das auch noch erwartet, dass der Spielleiter Schiedsrichter und Richter, Geschworener und Ankläger in einer Person ist, wenn es um soziale Konflikte geht. Ich hoffe, wir konnten dir irgendwie helfen, Mantis. Aber ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Ratschlag, wo wir, glaube ich, auch wieder mit sozialen Konflikten zu tun haben.
Das ist auch meistens eher das größere Problem, oder? Beim Rollenspielen die Sozialinteraktion als irgendwelche Regelmechanismen oder so.
Vielleicht, weil man eigentlich die Probleme dann natürlich immer wieder darauf zurückberufen könnte, dass derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat, die nicht gut getroffen hat. Weil ich meine, wir hatten ja auch schon Ratschläge, wo es wirklich so um inhaltliche Sachen ging. Und manche von diesen Ratschlägen hatten natürlich dann auch was damit zu tun, wie gehe ich mit diesem NPC um, der sich blöd benimmt? Oder wie gehe ich mit diesem Spielercharakter um, der sich blöd benimmt? Und dann bist du ja wieder dabei, ist es wirklich nur der Charakter, der sich blöd benimmt? Naja, wenn ich ein Problem damit habe, liegt es wohl auch eher daran, dass der Spieler vielleicht nicht einsieht, dass der Charakter sich blöd benimmt. Also es ist ja irgendwie eher der Spieler, mit dem ich ein Problem habe, weil der seinen Charakter so und so darstellt und damit das Spiel stört oder sowas, ne?
Ja, da verschwimmen die Linien so etwas.
Ja, wobei ich jetzt auch gerade dachte, wir hatten auch schon Anfragen, die sich wirklich darum gedreht haben, wie kann ich meinen Charakter besser darstellen oder anders darstellen oder der Charakter ist mir zu langweilig, was kann ich machen? Da war es tatsächlich dann überhaupt nicht relevant, wie es auf einer sozialen Ebene mit den anderen Mitspielern ist, sondern das hatte ja dann wirklich nur was mit dem Charakter zu tun.
Wir haben auf jeden Fall die Bitte um einen weiteren Ratschlag und dieser kommt von X und das ist tatsächlich ein Mr. X. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich gerne mal Mr. X sagen wollte. Hallo Würfelveteran, ich habe eine Frage, die mich nicht loslässt. Darum dachte ich, ich frage euch in der Hoffnung, dass ich über eure Unterhaltung eine Antwort für mich finde. Die Frage lautet, wie sehr darf ich mich als Spieler über den Spielleiter bzw. die Spielleiterin beschweren. Allerdings möchte ich gleich betonen, dass es nicht um Spielleiter, Spielleiterinnen geht, die einfach Mist bauen, wie Themen in das Spiel reinbringen, von denen sie wissen, dass sie ungewollt und unangemessen sind, diskriminierend gegen Spielern, Spielerinnen sind, grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag legen oder so etwas. In diesen Fällen stellt sich mir die Frage nicht, da ist mir vollkommen klar, dass man eingreifen muss, selbst wenn man selbst nicht Ziel der Aktion ist. Es geht um, wie ich denke, weniger offensichtliche oder klare Fälle. An meinem Beispiel erklärt. Ich spiele schon einige Jahre Rollenspiel, allerdings immer als Spieler. Ich habe mich vor einigen Jahren auch mal als Spielleiter versucht, aber schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist und ich da keine Lust zu habe. Das war auch nie ein Problem, weil ich einen Mitspieler hatte, der es geliebt hat zu meistern. Er war unser Forever DM und ganz fantastisch. Ganz so Forever war es jedoch leider nicht, denn er ist vor fast einem Jahr weggezogen. Wir haben aus unseren Reihen einen neuen Spielleiter gefunden, der auch bereitwillig das Spiel leiten will und dem es nach eigenen Aussagen Spaß macht, das zu tun. Aber er macht das einfach nicht so gut wie unser alter Spielleiter. Ein paar Beispiele. Er geht nicht auf die Hintergründe der Charaktere ein. Er hat die nicht einmal gelesen, obwohl jeder von uns etwas niedergeschrieben und ihm gegeben hat. Das habe ich vor allem in einer Szene gemerkt, in der unsere Charaktere Schiffbruch erlitten und alle ihr Hab und Gut verloren. Meinem Charakter war eine einfache Holzpuppe sehr wichtig, die er in seinem Rucksack dabei hatte. Als er diese nun verlor, versuchte er alles, um sie wiederzubekommen. Der Spielleiter war davon überrascht und später richtig genervt und hat sie dann einfach am Strand auftauchen lassen, um das abzuhaken. Wenn er meinen Hintergrund gelesen hätte, hätte ihm aber klar sein müssen, dass genau das passieren würde. Außerdem plant er seine Abenteuer nicht oder kaum. Das ist auch keine Vermutung von mir, das sagt er häufig richtig stolz. Es wäre das eine besondere Leistung gewesen, nicht zu planen und jetzt alles zu improvisieren. Das Problem ist nur, dass seine Abenteuer dadurch nicht die Qualität und Komplexität haben, die ich gewohnt bin. Manchmal klappt es ganz gut, was er da fabriziert, und manchmal gibt es Abende, an denen frage ich mich, warum ich überhaupt gekommen bin und an denen ich richtig frustriert nach Hause gehe, weil ich das Gefühl habe, dass nichts passiert ist und wir nichts erreicht haben. Das ist so eine 50-50-Sache, wie gut der Spielabend wird. Für viele von den 50% guten Spielabenden sind aber auch wir als Spielerinnen und Spieler verantwortlich. Ein Punkt, der damit direkt in Verbindung steht, ist, dass er wirklich nicht die Leuchte beim Improvisieren ist, wie er von sich denkt. Denn es gibt während des Spielabends so viele Pausen, in denen er über Orte, NPCs, Beute und nachdenken muss, dass das Spiel ständig stoppt und wir immer wieder aus dem Flow gerissen werden. Die Regeln kennt er auch nur so halb und schlägt sie ständig nach, anstatt einfach etwas für den Moment zu entscheiden, womit wir alle einverstanden wären, damit es einfach nur flüssig weitergeht. und später zu schauen, wie es wirklich geregelt ist. Und noch als letztes Beispiel, wenn wir ihm sagen, was wir uns in Zukunft für unseren Charakter erhoffen würden, gerne mit dem erreichen würden und sowas, nickt er es ab, baut es dann aber nicht ein. Er schreibt es sich nicht auf und ich denke, er vergisst es direkt wieder. Mein Problem ist einfach, dass ich gerade in diesem Spannungsfeld festsitze zwischen so wie er das macht und wie wenig Einsatz er bringt, mindert es meinen Spielspaß stark. Und er investiert eine gewisse Zeit vor dem Spielabend für den Spielabend und ist bereit, die Arbeit als Spielleiter zu leisten, wenn ich selbst das ja nicht mache. In welchem Maß kann ich mich also beschweren, ohne unfair zu sein, weil er dennoch mehr Arbeit investiert als ich und ich ja nicht bereit bin, seine Arbeit zu übernehmen? Ich hoffe, ihr versteht mein Problem und könnt dazu etwas sagen. Gruß X.
Vielen lieben Dank, X, für deine Einsendung. Ich habe dein Problem verstanden und auch ein bisschen diese zwei Stühle, zwischen denen du festsitzt. Einmal die eine Seite mit dem, eigentlich gefällt mir das nicht so richtig, was er da macht. Und auf der anderen Seite das, aber ich will auch seine Position nicht übernehmen und ich will diese Verantwortung als Spielleiter nicht übernehmen und die Arbeit, sondern eigentlich bin ich ja schon lieber Spieler. Also inwieweit kann ich ihn da kritisieren und von ihm irgendwie mehr verlangen, wo ich selber nicht bereit bin, da in die Rolle des Spielleiters zu gehen und die gleiche Leistung irgendwo zu erbringen. Ja, schwierig. Was sagst du dazu, Benny?
Ich überlegte, ob das eventuell nicht auch einfach so eine Unerfahrenheitssache, sage ich mal, des Spielleiters ist, dass ihm in vielen Dingen der Erfahrungswert fehlt, den der vorherige Spielleiter gehabt hat. Und einfach auf einem ganz anderen Niveau beginnt, von dem er sich erstmal in dieselbe Höhe, sage ich mal, von dem, was X sich als Spieler wünschen würde, hinaufbewegen muss. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß absolut, was du meinst. Ich frage mich allerdings, ob dein Spielleiter X nicht vielleicht da zu wenig selbstreflektierend ist und zu wenig empathisch ist, weil X, du ja hier sagst, dass der Spielleiter selber der Meinung ist, dass er das richtig gut mit dem Improvisieren macht und dass er ja gar nicht vorbereiten muss, weil er kriegt das ja auch so, so super hin. Und er scheint dabei ja gar nicht zu bemerken, dass seine Spieler oder zumindest X das aber anders sehen. Mhm. Und dass das für die nicht ist, dass er das gut mit dem Improvisieren hinbekommt und dass du, mindestens X, siehst, dass da noch mehr Arbeit reingesteckt werden müsste in die Vorbereitung. Also da so eine gewisse Arroganz oder wie gesagt eine fehlende Selbstreflexion von dem Spielleiter einfach ist. Und dann ist die Frage, ob mehr Erfahrung alleine dem Abhilfe verschafft.
Zu einem Erfahrungswert von einem Spieler zähle ich auf jeden Fall auch mit, dass man über seine Sachen reflektiert. Und das kann man in gewisser Weise auch nur, wenn einem gegenüber auch Kritik geäußert werden kann und darf. Also gehört das eigentlich meiner Meinung nach auch klar dazu, dass jemand auch dem Spielleiter gegenüber schon mal Kritik äußern kann.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, es kommt auch immer darauf an, ein bisschen, wie der Ton dann bei der Kritik ausfällt und wie man das rüberbringt. Und ich möchte auch nochmal betonen, Kritik hat ja nicht direkt was Negatives. Es gibt ja auch eine positive Kritik. Ne? Und vor allen Dingen eben auch mit dem Ansinnen, dass der andere sich weiterentwickeln kann. Ich meine, du kannst jetzt nicht hingehen, X, und sagen, du machst das scheiße, unser alter Spielleiter war viel, viel, viel besser, das, was du da machst, ist nur Bockmist. Ja, das nimmt niemand an. Es muss eben eine sehr wertschätzende Kritik sein.
Ja, eine konstruktive Kritik auch einfach. Und zu konstruktiv gehört auch einfach immer dazu, dass man in gewisser Weise Lösungsvorschläge auch anbietet. Zum Beispiel würde mir jetzt einfallen mit dem Improvisieren, dass das oft dazu führt, dass so Sachen lange dauern und so mit NPCs, sonst irgendwas, Orten etc. Da könnte man hingehen und ihm dann so sagen, hör mal, das bringt dir immer so lange Pausen rein. Schau mal hier, ich habe dir eine Namensliste, männliche, weibliche Namen ausgedruckt. Vielleicht kannst du die ja benutzen, bevor du das nächste Mal wieder lange über Namen nachdenken musst. Oder auch für andere Sachen. Es gibt 1000 Rollenspiele, die ja so Würfeltabellen für alles Mögliche anbieten. Für irgendwelche Encounter, sonst irgendwas etc.
Ich denke auch, man sollte auf jeden Fall mal in das Gespräch hineingehen und sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass du das mit dem Improvisieren nicht so gut hinbekommst. Deine Abenteuer sind echt gut, wenn man merkt, dass du da mehr Aufwand rein investiert hast, wenn du da mehr Zeit in die Vorbereitung reingelegt hast, dann hat das Ganze viel mehr Substanz und wir dümpeln nicht nur so herum und ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie nicht so richtig was. Also ich sehe da schon, dass sich das sehr lohnt, wenn du da die Zeit rein investierst. Wie sieht es aus? Ist das was, was du machen kannst?
Mhm.
Dann könnte man ja auch überlegen, wenn er sagt, nö, habe ich aber keine Lust zu oder habe ich keine Zeit für oder sowas alles, dass man dann wirklich auch überlegt, ob man das System wechselt und ein System nimmt, was so schon geschrieben ist, dass der Meister sehr einfach improvisieren kann, weil er immer auf Zufallstabellen und sowas alles einfach nur würfelt. Zum Beispiel, da gibt es ja schon Spielsysteme, die schon mehr darauf ausgelegt sind, dass es improvisiert gut funktioniert. Und man sagt, dann ist das vielleicht eher so die Richtung, die für ihn passt, das zu spielleiten. Ich meine, setzt natürlich voraus, dass das Spielsystem dann erstanden wird und er sich da einliest, was vielleicht dann auch schon ein Problem ist, woran es scheitern könnte. Ich weiß auch nicht, du sagtest eben, konstruktive Kritik ist immer, wenn man Lösungsvorschläge mitgibt. Ich weiß nicht, ob ich es Lösungsvorschläge nennen würde, sondern einfach nur Tipps vielleicht. Weißt du, was ich meine? Weil vielleicht fühlt man sich auch so ein bisschen bevormundet, wenn dann schon direkt so Lösungsvorschläge kommen, wie zum Beispiel, hier, guck mal, ich habe dir eine Liste ausgedruckt.
Ja.
Hier, bitte nimm die, benutz die, weil das dauert immer so lange.
Nee, aber also ich meinte es vielleicht auch einfach mehr im Sinne, dass man Verbesserungsvorschläge bringt und nicht einfach nur sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern
Tipps mitliefert, das könntest du vielleicht machen oder ja. Das wäre ganz cool. Ich meine, muss nicht sein. Ich finde auch, man kann auch hingehen und sagen so, das hat mir jetzt nicht so gefallen, ohne dass man schon einen Tipp hat, wie man das ändern kann und sagt, können wir mal darüber reden, was können wir daran ändern und man vielleicht auch gemeinsam dann irgendwie einen Weg sucht, der für beide dann auch funktionieren könnte. Aber der Punkt ist einfach, dass du X Kritik äußern darfst und dass du sagen darfst, was dir nicht gefällt, auch wenn du gleichzeitig nicht bereit bist, als Spielleiter zu arbeiten.
Oder vielleicht auch einfach mal Fragen stellen, wie zum Beispiel, hör mal, mir ist aufgefallen, dass auf unsere Charakterhintergründe bisher noch nie eingegangen wurde. Woran liegt das? Oder so.
Brauchst du weniger Text? Sollen wir das irgendwie kürzer handhaben? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Wäre eben schön, wenn das mehr ins Spiel reinkommen würde. Ja.
Weil es kann ja auch einfach an so Dingen liegen, wie dass sich da euer Spielleiter erstmal irgendwie überhaupt zurechtfinden will, erstmal überhaupt irgendwie ein Abenteuer gestalten und aufbauen, er sich dann tiefgreifender mit den Charakteren beschäftigt. Für manche ist es, sich mit allem direkt auseinanderzusetzen, wenn man gerade so anfängt oder so, ja, eine Schwierigkeit.
Ja, der Zeitfaktor, wie lange macht er das jetzt schon, ist ein guter Punkt, dass du ihm vielleicht einfach mehr Zeit geben musst, X, um irgendwie in diese Rolle reinzuwachsen. Das heißt aber nicht, dass er da seinen Weg alleine finden muss und dass man ihm nicht sagen darf, was irgendwie nicht so gut läuft, sondern das ist natürlich schon auch möglich, dass man das macht. Ja, ich habe halt immer noch so ein bisschen so das Gefühl, dass der Spielleiter vielleicht auch einfach zu sehr sieht, was er alles richtig macht oder was er für richtig hält, was aber bei den Spielern irgendwie anders ankommt, weißt du? So diese fehlende Selbstkritik, was ich eben schon mal sagte, dann würde es ihm ja auch gerade gut tun, von außen zu hören, wenn er das nicht erspüren kann und seinen Mitspielern nicht ansehen kann, dass sie nicht so glücklich mit den Situationen sind, dass es ihm dann auch gesagt wird, weil er ist ja vielleicht dann in diesem Fehlschluss. Und er kriegt ja vielleicht auch immer dann so die Bestätigung von euch als Spielern, so für ihn gefühlt, ja, ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber denen hat das voll viel Spaß gemacht, die finden das gut so, ja, da kann ich das ja weiter so machen. Und er braucht es vielleicht mal, dass man sagt, nee, das hat uns jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dass er sagt, ah ja, okay, gut, dann mache ich das so und so. Ah, jetzt hat es euch mehr Spaß gemacht, okay, gut, jetzt weiß ich, wie viel ich da vorbereiten muss, damit wir da auf einen guten Kompromiss irgendwie kommen.
Und man kann auch nochmal ganz klarstellen, dass es einem auch nicht nur darum geht, dass es einem selber mehr Spaß macht, sondern dass auch ebenso der Spielleiter natürlich gerne Kritik äußern darf und sagen, welche Punkte ihm wichtig sind, damit es ihm mehr Spaß macht.
Auf jeden Fall. Das war auch noch ein Punkt, den ich auf jeden Fall nennen wollte, dass der Spielleiter genauso Kritik an seinen Spielern üben darf. Zum Beispiel, wenn er sagt, ihr seid immer zu schlecht vorbereitet, ihr kennt eure Zauber nicht, ihr kennt die Regeln für das und das nicht. Das wäre schon gut, wenn ihr das wissen würdet, damit wir hier ein flüssiges Spiel haben, weil sonst sucht ihr immer ewig lange, was ihr jetzt machen könnt und was ihr überhaupt zur Verfügung habt oder ihr verwaltet euer Inventar nicht gut genug. Das kann man da auch mal als Spielleiter zurückgeben. Wie gesagt, es muss aber immer irgendwie wertschätzend sein und konstruktiv und nicht einfach nur so ein Racheakt. Und wenn ihr mich jetzt kritisiert, dann kritisiere ich jetzt euch. So soll das natürlich auch nicht sein. Das ist dann wenig konstruktiv.
Also, wie so oft, auf jeden Fall das Gespräch suchen. Sich nicht davor scheuen, Dinge anzusprechen.
Ja, ich muss auch sagen, heute, finde ich, hatten wir bisher zwei sehr herausfordernde Anfragen, wo man dann wirklich irgendwie auch viel überlegen musste, wie man am besten damit umgeht, weil es schon auch für die Spieler und die Spielleitung herausfordernde Probleme einfach sind, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist auch immer irgendwo Teil des Spiels, ne? Deshalb bin ich ganz froh, dass wir jetzt zu vielleicht einem leichteren Gebiet unserer Folge hinübergehen, nämlich zum Thema Ideen. Und wir haben diese Einsendung von Reisender männlich bekommen. Reisender hat uns schon in Folge 23 mit Vorsatz die Einsendung Das Fest des Bramiers geschickt. Er schreibt: Einen guten Tag, ihr Würfelveteranen. Ich habe eine neue Idee für euch dabei und im Nachhinein noch ein wenig dazu zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Die Ringe der Meisterschaft. Niemals zuvor war ich so aufgeregt gewesen. Meine Beine bebten, meine Hände zitterten, mein Herz schlug staccato in meiner Brust. Ich stand in einer Reihe mit all den anderen Anwärtern, die in der Kampfschule von Großmeisterin Adelheid Sternenklinge Falkenried aufgenommen werden wollten. Monatelanges, hartes Training lag hinter mir, um die Aufnahmeprüfung bestehen zu können. Denn auch wenn die Kampfkunst in dieser Schule überhaupt erst gelehrt wurde, hatte man bereits hohe Erwartungen an jene, die die Lehre hier begannen. Nur die Besten der Besten schafften es in den Kader. Einer von 12. Wie sehr ich hoffte, dass ich zu dieser geringen Zahl gehören würde. Es begann. Einzeln trat ein jeder der Anwärter vor und musste eine Reihe an körperlichen Übungen absolvieren, die von 5 Mitgliedern der Lehrerschaft genauestens beobachtet und bewertet wurden. Diese Richter offenbarten keines ihrer Urteile in Mimik oder Gestik, sodass niemand von uns einzuschätzen vermochte, wie gut er abgeschnitten hatte. Schließlich war ich an der Reihe. Schmerzen pochte mein Herz gegen den Rippenbogen, schien aus diesem herausbrechen zu wollen. Doch sobald mein rechter Fuß die Kampfmatte berührte, hielt eine tiefe Ruhe Einzug in meinen Körper, klärte meine Gedanken und setzte meinen Fokus auf das, was nun wirklich zählte. Alles Bangen, alle Unsicherheit war verschwunden. Hierfür hatte ich bis tief in die Nacht hinein trainiert. Hierfür hatte ich Blut und Schweiß gegeben und würde noch weit mehr fließen lassen. Ich wollte das hier. Und jetzt hatte ich die Chance, mein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und dafür zu kämpfen. Der Moment der Ruhe brach sofort wieder in sich zusammen, als ich die Kampfmatte verließ und gezwungen war, die übrigen Anwärter zu beobachten. Die Ungeduld wuchs in mir immer weiter heran, wurde größer und größer, bis sich das Warten schmerzend anfühlte. Ängste fielen über mich her. Was, wenn ich es nicht geschafft hatte? Was, wenn mein Traum hier und jetzt enden würde? Doch auch nachdem alle Anwärter ihre Fähigkeiten gezeigt hatten, war das Warten nicht beendet. Die Lehrer zogen sich zurück, um ihre Entscheidungen zu treffen. Ich konnte nicht länger ruhig stehen, brauchte Bewegung. Ich konnte mich nicht den tuschelnden Anwärtern anschließen, die über ihre Auftritte diskutierten. Ich brauchte Stille, um mit meinen eigenen lauten Gedanken fertig zu werden. Dann war es soweit. Die Lehrer kehrten zurück. Der Raum, der bis zu diesem Zeitpunkt noch von Raunen erfüllt war, verstummte. Einer der Lehrer trug ein hölzernes Kistchen mit Deckel, den er nun langsam öffnete. Ich wusste, was darin war, noch ehe ich den Inhalt erblicken konnte. Die Ringe. Die magischen Ringe, die jeder trug, der an der Kampfschule von Großmeisterin Adelheid Sternenklinge Falkenried lernte oder gelernt hatte. Jeder Ring war von der gleichen Machart und bestand aus 2 breiten Ringen, jeweils einer oben und einer unten, während sich dazwischen 7 schmalere Ringe befanden. Die Ringe waren alle aus einem in allen Regenbogenfarben schimmernden Metall geschaffen und über ein schmales Flechtband aus dem gleichen Material verbunden. Ein kleiner Stein saß auf jedem Ring auf dem Flechtband auf. Alle hier wussten, welche Macht den Ring innewohnte. Sie waren Zeugnisse der gemeisterten Erfolge, die der Träger zu verzeichnen hatte. Der erste Ring, der breite, würde brechen und sich dadurch lösen, wenn der Träger in der Kampfschule alles gelernt hatte, was er an diesem Ort lernen konnte. Der Verlust des ersten Ringes leitete das Ende der Ausbildung ein. In dem Moment, in welchem der Ring brach, leuchtete der Stein in einem hellen, weißen Licht auf. Die folgenden 7 schmalen Ringe lösten sich von oben nach unten abfolgend, wobei es keine Relevanz hatte, welchen Erfolg man zuerst erzielt hatte. Die Erfolge waren, einen übermächtigen Gegner bezwungen zu haben, wobei der Stein in dem obersten Ring lila aufleuchtete und dann brach. Mehrere Gegner gleichzeitig besiegt zu haben, der Stein leuchtet blau auf, ehe er bricht. 100 ehrbare Siege errungen zu haben, der Stein leuchtet orange auf, ehe er bricht. 100 ehrbare Niederlagen errungen zu haben, der Stein leuchtet gelb auf, ehe er bricht. Einen eigenen Stil entwickelt zu haben, der Stein leuchtet rot auf, ehe er bricht. 1 mit seiner Waffe geworden zu sein, der Stein leuchtet grün auf, ehe er bricht. Was allerdings den 7. Schmalen Ring betraf, konnte mir niemand eine Antwort dazu geben. Die meisten Absolventen der Kampfschule hatten dieses Stadium bisher nicht erreicht oder nie erreicht. Und jene, bei denen nur noch der untere, breite Ring übrig war, sprachen nicht davon, wie sie den 8. Ring im Zuge ihrer Reise gebrochen hatten. Übrig blieb bei allen der 2. breite Ring, das dauerhafte Symbol, ein Schüler von Großmeisterin Adelheid Sternklinge Falkenried gewesen zu sein und eine stetige Erinnerung an all die Erfolge, die man bereits errungen hatte. Ich atmete seufzend aus und bemerkte erst jetzt, dass ich die Luft angehalten hatte. Meine Hände wurden schwitzig. Einer der Lehrer trat vor und bedankte sich bei allen Anwärtern des heutigen Tages, sprach denen Mut zu, die nicht im Folgenden aufgerufen werden würde, und räumte ihnen eine Chance ein, es im nächsten Jahr noch einmal zu versuchen. Dann begann er, den ersten Namen vorzulesen. Mein Herz stockte. So sehr sehnte ich mir, dass er meinen Namen nennen würde. Doch er tat es nicht. Ein Laut tiefster Erleichterung und Freude verließ die Kehle eines der anderen Anwärtern, der mit raschen Schritten nach vorne trat, um seinen Ring entgegenzunehmen. Als er beiseite trat, wurde der nächste Name verlesen. Wieder nicht meiner. Könnte es sein, dass sie die Namen in alphabetischer Reihenfolge vorlasen? Dann könnte ich vielleicht an 4. oder 5. Stelle kommen. Der 3. Name ließ mich diese Hoffnung fallen lassen. Mein Herz schlug immer lauter, heißer Schweiß rann nun auch meinen Nacken und den Rücken hinunter. Es waren nur noch 3 Ringe im Kästchen, nur noch 3 Chancen, nur noch 3 Chancen, nur noch 3 Chancen. Bitte, oh bitte! Ein kräftiger Ellenbogenstoß gegen meinen Oberarm ließ mich schmerzend zusammenzucken. Der Anwärter neben mir neigte sich in meine Richtung. »Er hat deinen Namen genannt. Geh schon«, wies er mich an. Ich war vollkommen verblüfft, spürte aber schnell, dass sich sämtliche Augen im Raum auf mich gerichtet hatten. Wie in Trance machte ich einen Schritt nach vorne, dann noch einen und noch einen. Mein Herzschlag setzte wieder ein, mein Gehirn nahm seine Arbeit wieder auf und begann zu realisieren, was das zu bedeuten hatte. Ein Lächeln legte sich auf meine Miene und tiefe Erleichterung, gefolgt von unbändiger Begeisterung, flossen durch jede Vene meines Körpers. Ich erreichte den Lehrer, der mir ein verständnisvolles Lächeln schenkte. »Reich mir deine Schwerthand«, bat er mich. Ich tat wie geheißen und er schob mir den Ring auf den Zeigefinger. »Willkommen in der Kampfschule von Meisterin Adelheid Sternenklinge Falkenried.« Bei meiner Idee geht es um einen Ring aus mehreren Ringen, die zerbrechen, wenn der Träger eine besondere Leistung, eine gewisse Stufe erreicht hat. Ich denke, das ist klar zum Ausdruck gekommen. Ich habe dieses Grundprinzip jetzt für eine Kampfschule ausgeschrieben, denkbar wäre es aber eigentlich für vieles. Ich kann mir zum Beispiel auch eine Handwerkerschule vorstellen, die solche Ringe an ihre Gesellen gibt. Oder vielleicht ist es nicht an einen Beruf gebunden, sondern an eine Kultur. Was wäre mit einer Kultur, in der jeder als Kind einen solchen Ring erhält und die Reife des Trägers die Ringe brechen lässt? Oder Momente, in denen der Träger die hohen Werte seiner Kultur in einem sehr besonderen Maße verstanden hat? Ich finde diese Idee sehr spannend. Sie bietet viele Chancen. Allerdings muss natürlich im Vorfeld überlegt werden, wann die Ringe brechen, welche Ziele erreicht werden müssen, damit dies passiert. Ich möchte aber auch gerne mit euch teilen, wie ich auf diese Idee gekommen bin und was mich inspiriert hat. Die Umstände dazu zeigen nämlich, denke ich, wie einen Inspiration vollkommen unerwartet treffen kann. Ich war im Supermarkt einkaufen und sah zufällig Schokoladentrinktütchen, auf denen der kleine Drache Tabaluga abgebildet war. Ich denke, die meisten kennen ihn. Als ich ihn sah, erinnerte ich mich daran, dass wir damals zu meiner Unterstufenschulzeit das Musical Tabaluga oder Die Reise zur Vernunft in der Schule aufgeführt haben. Von dem Augenblick an verfolgte mich ein Lied pausenlos in meinen Gedanken. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet dieses Lied war, denn in meiner Erinnerung verband ich viel mehr Emotionen und Momente mit anderen Liedern des Musicals. Es war Tyrion. Das erste Lied des Musicals, in dem Tabalugas Vater ihn auf die Reise zur Vernunft oder vielmehr zum Erwachsenwerden schickt. Dort singt Tyrion: Tabaluga, hör mir zu, heut bist du noch klein, aber schneller als du denkst, wirst du erwachsen sein. Du bist nicht als Lamm geboren und nicht als Schmetterling, damit du das nie vergisst, gib ich dir diesen Ring. Genieße jeden Tag deiner Kinder Zeit, aber wenn der Ring zerspringt, dann mach dich bereit. Der Text ist aus dem Musical Tabaluga oder Die Reise zur Vernunft, aus dem Lied Tyrion und wurde von Peter Maffay geschrieben. Tagelang ging mir der Vers, aber wenn der Ring zerspringt, dann mach dich bereit, nicht aus dem Kopf. Immer und immer wieder diese Passage. Ich erinnerte mich nicht einmal mehr an die anderen Strophen des Liedes, nur daran. Und mit jeder Wiederholung keimte in mir die Idee, wie spannend es wäre, einen Charakter zu haben, der einen solchen Ring trägt. Einen Ring, der zerspringt, wenn der Träger eine gewisse Reife, bei Tabaluga das Erwachsensein, erreicht hat. Das Ergebnis habt ihr hier vor euch. Mit besten Wünschen, Reisender.
Vielen lieben Dank, Reisender. Und wie du es auch in deinem Text schreibst, finde ich, ist das natürlich auch einfach so eine Idee, die sich sehr universal einsetzen lässt. Weil es sich nicht einfach nur auf halt eine Kampfschule beziehen muss, sondern wie du sagst, es ebenso bei einem Handwerker, einem Magierorden oder sonst irgendwas vorstellbar wäre. Man müsste quasi nur diese, ja, wie man es heute nennen würde, Achievements anpassen.
Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass ich es für eine Kultur auch nochmal besonders interessant finde und nicht an so eine Profession gebunden. Wobei man sich dann natürlich nochmal mehr überlegen muss, was sind die Werte dieser Kultur, die dann die Ringe zerspringen lassen.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich fände das für den Charakter schon sehr cool. Weil zum einen dieser Ring ein Gegenstand ist, der ihn mit seiner Vergangenheit irgendwo verbindet. Sei es jetzt mit seiner Herkunft oder dem Ort, wo er gelernt hat. Weil es eben ein besonderer Ort ist, wo er gelernt hat, dass er diesen Ring bekommen hat. Und es ist natürlich auch irgendwie was Tolles, glaube ich, als Spieler dann diese Erfahrung zu machen, dass der Spielleiter sagt so, und jetzt bricht einer der Ringe wieder. Und dann wird der Ring ja immer kleiner. Aber umso kleiner der Ring wird, umso höher ist der Charakter in den Werten seiner Kultur, in den Befähigungen seiner Profession irgendwo aufgestiegen. Das finde ich schon eine spannende Idee.
Ich muss sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, mir diesen Ring vorzustellen. Jetzt inzwischen habe ich eine Vorstellung, weil als allererstes dachte ich so, dass das quasi wie so ein Band ist, auf dem so mehrere wie so Fingerringe sind. Und dann dachte ich, wenn du das aber als Fingerring trägst, wie es am Ende gesagt wird, das wäre ja voll nervig, unpraktisch, weil das ja viel zu breit wäre und so. Dann hatte ich überlegt, ob die Ringe so gestaffelt sind, dass das wie dieser Fingerschmuck, dieser gegliederte, der eher an so ein Stück von einem Panzerhandschuh oder so erinnert, ist, man sich das so vorstellen muss mit den Ringen. Und dann dachte ich, ah ja, wahrscheinlich sind die Ringe einfach nur ganz, 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 ganz schmal, dass das nur so eine Breite von so einem normalen Fingerring hat. Die Ringe sind einfach nur alle ganz, ganz klein schmal.
Naja, ich hatte es mir jetzt schon vorgestellt, dass der Ring breiter ist als ein normaler Ring, sodass er das ganze erste Stück von deinem, also oder unterste Stück von deinem Zeigefinger einnimmt. Damit hast du ja schon irgendwie so eine 3 Zentimeter oder noch mehr, je nachdem wie groß man ist. Und dass er das schon dieses ganze Stück einnimmt. Und dann sind aber natürlich diese etwas breiteren Ringe, die das Anfang und das Ende markieren. Und dann nochmal sehr schmale, dünne Ringe, die dazwischen sind.
Ja, und während ich da drüber nachdachte, dachte ich dann auch einfach so, ja, man kann da ja auch einfach vollkommen mit spielen, wie sich das genau zeigt. Es könnte ja auch statt ein Fingerring so ein Armreif sein.
Ja.
Oder man könnte, wenn man so eine etwas wildere Kultur haben will oder so, könnte man sich auch so eine Halskette mit so Zähnen, mit so Knochen vorstellen und dann zerspringen die Knochen immer so, wenn der wieder so einen weiteren
Erfolg erzielt hat. Mhm. Ich finde auch mal den Gedanken witzig, dass man erst den vollständigen Ring hat und dann was verliert. Mhm. Weil oft ist es ja eher andersrum, dass du etwas erreichst und dafür etwas bekommst.
Ja, oder austauschst.
Ja, also wie dann zum Beispiel in vielen Kulturen, dass dein Leben in Form von Tätowierungen auf deinem Körper irgendwo dargestellt wird. Das heißt, für jeden Erfolg, den du erreichst, erhältst du eine neue Tätowierung. Also da kommt ein Mehr. Und ich finde den Gedanken hier wirklich schön, dass es genau andersrum ist. Dass du was ableistest sozusagen auch ein bisschen.
Mhm.
Aber ist dir aufgefallen, dass Reisender uns einen Ring und einen Erfolg vorenthalten hat?
Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Was könnte das sein? Hast du eine gute Idee? Weil wir haben hier mehrere Gegner gleichzeitig besiegen, einen übermächtigen Gegner bezwingen, 100 ehrbare Siege, 100 ehrbare Niederlagen, einen eigenen Stil entwickeln, eins mit der Waffe werden. Und was könnte das noch sein? Was könnte das geheime 7. sein? Oder 8., wenn man den Abschluss an der Akademie noch mit einrechnet?
Meine erste Idee war natürlich, dass man dann quasi so den Meistergrad erreicht hat und jetzt selber Leute ausbilden könnte oder so. Aber da das ja auch mehr oder weniger so ein ist, dass man dann die Akademie abgeschlossen hat komplett, finde ich es auch irgendwie komisch, sondern da würde ich irgendwie sehen, dass da noch ein Schritt danach kommen müsste oder so.
Na ja, gut, vielleicht ja schon, dass man seinen ersten Schüler vollständig ausgebildet hat. Das könnte man schon vielleicht dann so sehen, dass man sein Wissen weitergegeben hat sozusagen noch als Letztes. Andererseits schreibt Reisender hier natürlich auch, dass nicht so viele das überhaupt erreicht haben, ne?
Die absolute Wahrheit ist natürlich, dass das mit den Ringen eigentlich auch so eine große Weltverschwörung ist. Und solange die die Ringe tragen, die einen mächtigen Dämon damit füttern oder so, der ihnen eigentlich die ganze Zeit einen kleinen Teil ihrer Lebenskraft entzieht oder so. Und wenn du die Wahrheit darüber herausgefunden hast, dann zerbricht dann dieser Ring.
Aber würdest du dann nicht den Ring ganz dann versuchen loszuwerden?
Natürlich, natürlich.
Mir ist noch was Gutes eingefallen. Was ist, wenn man, um den letzten Ring zu brechen, die Großmeisterin besiegen muss?
Sprechen wir jetzt vom letzten Ring?
Nein, nein. Vom, nein, von dem letzten, der bricht.
Der, ja.
Weil der, okay. letzte Breite,
bleibt als Erinnerung.
Ja, der bricht ja nicht.
Ja, wäre auf jeden Fall so ein klassisches Anzeichen dafür, dass man dann so gut wie ein Meister ist in der Sache.
Und wenn die Großmeisterin dann zu dem Zeitpunkt schon verstorben ist, was wir jetzt hier aus der Geschichte ja auch nicht erfahren, wäre natürlich dann der amtierende Großmeister der Kampfschule dann derjenige, den man bezwingen muss.
Was ich aber auf jeden Fall bemerkenswert fand, und das hat eher so was Stilistisches, und zwar kommt diese Stelle, dass der Ich-Erzähler in dieser Geschichte, wir haben auch gar keinen Namen für den, ne?
Mm-mm.
Dass der sagt, dass er Stille braucht, um mit seinen eigenen lauten Gedanken fertig zu werden. Und dieses, dass er so mit seinen Gedanken beschäftigt ist, dass die Gedanken so alles überwiegen und so laut sind, zeigt sich nachher auch nochmal so schön, weil er ja dann gar nicht mitbekommt, dass sein Name aufgerufen wurde.
Ja, und dann erst von jemand anderes darauf aufmerksam gemacht werden muss. Ja, ich finde auch, Reisender, du hast das wirklich gut eingefangen, diesen Moment der Aufregung und des Bangens, ob man jetzt da endlich seinen Traum erreicht hat oder dem dann folgen kann oder nicht. Das sagst du zu der Inspirationsquelle von Reisender?
Das war für mich so ein Punkt, wo ich direkt darüber nachdenken musste, wie das bisher bei den anderen Einsendungen waren. Ob wir da bei den anderen Einsendungen bisher auch schon mal das hatten, dass einer gesagt hatte, was ihn da letzten Endes dazu inspiriert hat. Weil wir bekommen viele Ideeneinsendungen, die diese Zweiteilung haben, dass die eine nette Geschichte, sage ich mal, erzählen oder einem so einen Einblick, wie es in der Spielwelt wäre, geben. Und dann aber nochmal auf
Hintergründe Überlegungen, eingehen. Probleme. Mhm.
Oder regeltechnische Sachen dann auch mehr erklären oder so. Und ja, hier haben wir jetzt einen dritten Aspekt, nämlich die Inspiration, woher die Idee ursprünglich stammte, wo dieser Funken der Idee aufgenommen wurde.
Also ich erinnere mich daran, dass wir auch viele Ideen hatten, die inspiriert waren von Texten, die wir vorher schon mal gehört hatten.
Stimmt.
Dass wir so Sachen hatten, wo jemand sagte, ja, deshalb habe ich jetzt das und das
wie das Silvesterabenteuer mit Wendelmir.
Ja, du spielst da gerade auf unsere Folge 23 mit Vorsatz an, wo Anna uns die Einsendung Silvestergeschichte über Würfel, Wendolin und Karma eingesendet hat, wo sie ja Rückbezug auf die Einsendung von Marco, ein fast unmögliches Unterfangen, in Folge 6, ein Spiel, wie es kein besseres gibt, gegeben hat.
Und das hast du schön gesagt.
Dankeschön.
Fast so, als hättest du es nicht 10 Minuten vorher rauszurufen.
Dankeschön. Fake it till you make it.
Gut, wo wir das geklärt haben, was sagst du denn aber dazu, dass Tabaluga hier inspiriert hat?
Ich finde das witzig und es zeigt, wie gesagt, auch wieder, wie dann so kleine Dinge deine Gedanken irgendwo auf Hochtouren bringen können. Ne? Ich meine, Reisender, du hast dann nur dieses Trinkpäckchen gesehen mit diesem grünen kleinen Drachen und der hat dich dann daran erinnert, dass du doch mal in der Schule an diesem Musical teilgenommen hast und dann war da dieses eine Lied, wo du witzigerweise ja selber sagst, eigentlich gar nicht so viel Bezug zu hattest, aber dann diese paar Verse immer wieder in deinem Kopf gekreist sind und dich dann zu einer Idee verleitet haben für ein Rollenspiel. Finde ich super interessant und super witzig. Und da sieht man auch mal wieder, dass Inspiration einen auch einfach so mal treffen kann. Aber dann muss man natürlich auch noch mal die Arbeit investieren, über die Idee nachzudenken, die auszuarbeiten, der irgendwie eine Form dann zu geben, damit sie wirklich eine echte Idee ist. Ich frage mich jetzt ein bisschen, ob sich das Lied jetzt, nachdem du diese Ideen niedergeschrieben hast, in deinen Gedanken beruhigt hat und dich nicht die ganze Zeit weiter stört oder zumindest nicht die ganze Zeit weiter in deinen Ohren klingt.
Ja, oder ob die Textpassage, du die extra rausgeschnitten hast für den Moment, dass der Ring zerbricht, der erste, um die dann kurz einzuspielen.
Ja, ich glaube, das nimmt dann dem Ganzen schon mal schnell wieder die Ernsthaftigkeit. es ist auf jeden Fall eine großartige Idee und ich würde es auf jeden Fall auch schon gerne irgendwann mal einbauen für einen Charakter von mir. Ich finde, das ist zwar so eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal, aber nicht für den Charakter. Ja, man muss es ja auch jetzt nicht mit so vielen Regeln belegen. Da kann man sich vielleicht auch als Spieler selber überlegen, was man möchte, was die Achievements, die Ziele, die man erreichen muss, sind. Und der Spielleiter ist aber dann derjenige, der sagt, und jetzt hast du es erreicht. Oder ob man zusammen mit dem Spielleiter da was erarbeitet oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall super spannend und interessant.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass man die 100er-Serien, das ist sowas, da muss man echt eine Strichliste führen, um da den Überblick zu behalten.
Ja, und bei so einer 100er-Liste, was du jetzt meinst, diese 100 ehrbaren Siege oder die 100 ehrbaren Niederlagen, da muss man das vielleicht auch systemabhängig machen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ein System spielt, wo ständig gekämpft wird und man da die ganz schnell erreicht, muss man die Zahl vielleicht erhöhen. Oder wenn man ein Spielsystem spielt, wo nicht so viel gekämpft wird, muss man die Zahl vielleicht auch dann drastisch senken. Aber stimmt, jetzt wo du das sagst, das ist doch noch ein Aspekt, den ich kurz ansprechen möchte. Denn ich finde es super interessant, dass Reisner hingegangen ist und hat gesagt, ein Ring zerspringt bei 100 ehrbaren Siegen und einer zerspringt bei 100 ehrbaren Niederlagen. Das finde ich eine spannende Idee, dass auch die Niederlagen zählen. Und das finde ich, da schwebt ja so ein bisschen der Gedanke mit, dass die Niederlagen dich Dinge lehren. Und vielleicht auch der Reiz, sich eben nicht immer nur einfache Gegner zu suchen, um an die 100 Siege zu kommen, sondern dass man sich auch Herausforderungen stellt, die man vielleicht nicht bezwingen kann.
Das macht auf jeden Fall dieses auf, dass man ganz klar in den Raum stellt, es wird Niederlagen für dich geben und manchmal muss man sich einfach den Niederlagen stellen. Weil ich sag mal so, viele Rollenspiele haben ja auch recht schnell dieses, wenn es jetzt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommt oder so, dass es dann schnell so ein Kampf auf Leben und Tod wird. Entweder gewinnt ihr hier jetzt oder nicht. Oder ist ganz übel.
Gut, wobei viele Spieler auch immer vergessen, dass man auch einfach fliehen kann.
Ja.
Es mag Situationen geben, wo das nicht funktionieren wird, aber es gibt auch viele Situationen, wo man prinzipiell einen taktischen Rücktritt antreten könnte oder einfach weglaufen könnte, was aber vielleicht nicht unbedingt dann gerade von den Spielern als Option gesehen wird. Und ich kann mir jetzt auch hier in dem Zusammenhang vorstellen, dass es vielleicht auch dann mehr um so ein Duell geht, um so eine kämpferische Auseinandersetzung geht, wo es wirklich aktiv darum geht, wer ist der bessere Kämpfer und nicht, wer kann wen töten. Aber noch diese Gedanken zu dieser Einsendung und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer letzten Einsendung, denn wir haben noch eine Idee bekommen.
Unsere letzte Idee ist von Kibitz, weiblich. Hallo liebe Würfelveteranen, ich hätte eine Idee für eure Kategorie Ideen. Ich habe in einem Spiel eine Waffe entwickelt, die sehr praktisch und einzigartig ist. Bevor ich sie analytisch in ihren Einzelheiten vorstelle, hier erst einmal eine kleine Geschichte zum Reinkommen. Ich und mein Freund Tal waren auf dem Weg in die große Hafenstadt am Ende der großen Bergkette. Wir waren von einer großen Stadt nahe des Fußes der Schwarzen Berge aufgebrochen. Aber nicht als gewöhnliche Wanderer. Nein, wir hatten eine Geheimmission. Ein sehr seltener Kristall sollte in die Hafenstadt gebracht werden. Doch viele gierten danach. Und Feinde lauerten überall auf dem Weg, die versuchen wollten, sich den Kristall anzueignen. Im engsten, kleinsten Raum der Wissenden übergab man uns das wertvolle Stück. Nur zwei Männer. Wir sollten normal erscheinen, harmlos. Eben nur zwei Wanderer, bei denen nicht viel zu holen ist. Nach einigen Tagen kreuzte ein weiterer, einsamer Wanderer unseren Weg. Er war sehr freundlich, lud uns ein, an seinem Lagerfeuer Platz zu nehmen und mit ihm zu speisen. Meinen aufmerksamen Augen entging nicht, dass ich keinerlei Bewaffnung an ihm erkennen konnte. Kein Dolch, der seitlich hervorblitzte, kein Schwert an seinem Gürtel. Ich wollte ihn eben fragen, da hörten wir das verräterische Knacken von Zweigen. Wir konnten uns gerade noch so mahnend erheben, als schon vier Räuber uns umzingelten. Ihre Blicke finster und ein bösartiges Lächeln auf den kriegsbemalten Gesichtern starrte uns entgegen. Wir wussten, die machten ernst. Keine Überlebende. Ich und mein Freund zogen die Schwerter, fixierten unsere Feinde. Doch der einsame Wanderer erhob sich in aller Ruhe. Ein missbilligendes Seufzen war alles, was man von ihm vernehmen konnte. Dann erklang ein schnelles, schiebendes Geräusch und ein leises Klicken. Ich warf ihm einen Blick zu und sah, dass er einen langen, knapp unterarmdicken Stab in der Hand hielt. Er war höchst sonderbar. An den jeweiligen Enden blitzte ein metallisches Ende, aber in der Mitte schimmerte ein nahezu durchschimmerndes, kristallartiges Material, das von Löchern geprägt war. Noch nie zuvor hatte ich sowas gesehen. Der Mann trat vor, den Stab festgepackt. In dem Moment preschten die Räuber vor, alle gleichzeitig, gut koordiniert und geübt. Der Wanderer schwang den Stab einmal um seinen Kopf und ein unheimlicher Laut hallte in einer solch immensen Lautstärke um uns herum, dass selbst uns die Ohren klingelten. Auch die Räuber zuckten zusammen, haderten, und diese Sekunde nutzte unser Fremdling mit der sonderbaren Waffe. Was ich dann sah, verschlug mir die Sprache. Er schwang den Stab wie ein Flügelrad einer Windmühle. Die Klänge veränderten sich, wurden schwerer, dann wieder höher, je nachdem, wie er die Waffe hielt. Und die Räuber taumelten. Einige hielten sich die Ohren zu, die anderen fuchtelten wild in der Luft herum, als hätte man ihnen plötzlich ihre Sehkraft genommen. Mit dem metallischen Ende schlug er die Räuber nieder. Ein harter Stoß in den Magen, ein kräftiger Hieb in den Nacken. Die Räuber hatten keine Chance. Sie wirkten ihrer Sinne beraubt. Als die Gefahr gebannt war, setzte sich der Wanderer wieder ruhig ans Feuer. Das Teewasser war genau zur richtigen Zeit fertig geworden. Ein wissendes Lächeln auf seiner Miene. Er deutete uns Platz zu nehmen. Ich erzähle euch, was es damit auf sich hat, sagte er, wo er unsere Fragen von unseren langen Gesichtern ablesen konnte. Die Waffenerklärung. Der Stimmstab oder auch Aeolux genannt, ist ein Kampfstab, der aus drei Komponenten besteht. Oben und unten des Stabes befindet sich ein Kopf aus Metall, oft leicht verziert, aber schlicht gehalten. Der mittlere Teil besteht aus dem sogenannten Aquarea-Kristall, der mit Löchern und kleinen Höhlen durchzogen ist. Die Mitte ist ein Metallgehäuse, das mit einem gut gegerbten Lederband verzierend umwickelt ist. Der Stab lässt sich einfahren, sodass er nur noch knapp die Hälfte misst, wie im ausgefahrenen Zustand. Das Besondere ist der blaue Aquarea-Kristall. Er stammt aus den Sturmklippen, ein scharfkantiges Gebirge in über 3000 Metern Höhe. Die dort lebenden Bewohner haben schon früh erkannt, dass diese gefährlichen, singenden Klippen einen Vorteil für sie darstellten. Sie haben es geschafft, die Kristalle so zu züchten, dass sie daraus einen schwingenden, singenden Gegenstand machen konnten. Die Löcher sind auf natürliche Weise durch die Stürme entstanden und haben durch ihre Schallwellenkraft großen Einfluss auf jene, die die Klänge hören. Warum kein Schwert? Der Kristall hat, wenn er richtig gereift wurde, die Härte eines Saphirs. Doch ein Schwert ist dünn und man stellt fest, dass die Löcher nicht die gewünschte Resonanz erbringen können, wie es etwa ein zylindrischer Stab tun würde, den man viel besser schwingen kann. Also hat sich dieses Volk auf die Kunst, mit Kampfstäben zu kämpfen, spezialisiert. Der Vorteil, die Waffe kleiner zu machen, machte sie darüber hinaus praktischer für den Transport. Eine sehr vorteilhafte Waffe, die man überall einsetzen kann. Mögliche Schwächen? Unter Wasser ist sie natürlich alles andere als effektiv. Und zu verdreckte Luft durch Pollen oder Abgase kann auch dazu führen, dass die Luftströmung und die daraus resultierende Resonanz nicht den gewünschten Effekt hat. Ist die Luft magisch aufgeladen, kann es ebenfalls zu eventuellen Nebenwirkungen kommen, denn die ganzen Geheimnisse dieses Kristalls sind noch nicht vollständig erforscht.
Vielen lieben Dank, Kiebitz, für deine Einsendung. Das nenne ich mal eine interessante Waffe. Dadurch, dass sie aus diesem sehr besonderen Material besteht und dieses Material dann auch noch dafür sorgt, dass sie ganz besondere Effekte mit sich bringt. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass Kiebitz uns auch noch ein Bild mitgeschickt hat, wo man diesen Stab sieht, den Stimmstab oder den Aeolux. Das heißt, ihr könnt gerne bei uns auf Instagram gucken. Ihr findet uns unter Würfelveteran, alles klein, alles zusammen und das Ü wird zu einem UE. Da werden wir das Bild, was die gute Kiebitz uns geschickt hat, auch veröffentlichen.
Ist auch interessant, weil scheinbar ist ja die Mission der zwei Leute, die auf dem Weg da sind, genau dieses Material quasi zu holen, oder?
Ich glaube nicht. Sie haben nur die Mission, einen sehr seltenen Kristall in die Hafenstadt zu bringen, von ihrer Heimat aus. Und sie haben den Kristall schon bei sich.
Okay. Ich hatte das jetzt irgendwie direkt so interpretiert, dass das der Kristall ist, der von dieser Bergkette abgebaut wird. Und dann taucht jemand auf, der wirklich zu diesem Volk gehört, das das schon lange traditionell als Waffe benutzt.
Das kann natürlich gut sein. Das könnte auch so gemeint gewesen sein. Es wird nicht so hundertprozentig gesagt. Es wird nur von einem seltenen Kristall, der in die Hafenstadt gebracht werden muss, gesprochen. Aber du kannst natürlich recht haben, dass das genau darum geht. Vielleicht wollen die das Geheimnis der Stimmstäbe herausfinden und deshalb den Kristall in die Hafenstadt bringen, dass das da erforscht wird und dergleichen mehr. Ich finde es auf jeden Fall sehr nett, dass eben die Waffe dadurch noch so Sonderfähigkeiten bekommt. Und ich finde auch den Gedanken nett, dass irgendwie die Bewegung, die Luft dafür genutzt wird, dass dann Laute erzeugt werden und diese Laute dann Einfluss nehmen.
Und weißt du, was ich glaube?
Was?
Kibitz hat gehört, dass ich schon mal öfters erwähnt habe, dass wir sehr oft besondere Waffen erhalten, die Schwerter sind und es hier kein Schwert ist.
Weil sie extra betont, die machen das nicht mit einem Schwert, weil ein Schwert keinen Resonanzkörper hat, wie es eine zylindrische Form wie ein Stab hat. Meinst du? Könnte gut sein. Wobei wir ja auch eine Einsendung hatten, wo uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir gar nicht mal so viele Schwerter hatten und das mehr nur so dein Eindruck gewesen ist. Ja,
das fiel mir nur gerade auf.
Ja, dann müssen wir doch nochmal Statistik darüber führen. Wie viele Orte, wie viele Schwerter, wie viele Waffen, wie viele unterschiedliche Waffen wir irgendwie an Ideen eingesendet bekommen haben, ja. Ist das eine Waffe, die du denkst, dass du die in irgendein Spielsystem mit einbauen könntest? Weil es kommen ja noch so Extrafähigkeiten, was ich jetzt gerade an dem Stab gelobt habe damit, die aber ja vielleicht auch dann schwierig umzusetzen sind, je nachdem, was man für ein System spielt.
Mhm.
Um das noch in Balance zu halten.
Also ich kann mir das auf jeden Fall schon vorstellen, dass man das irgendwo gut einsetzen kann. Ich muss jetzt zum Beispiel an Katasugi denken.
Ja, da geht es natürlich sehr einfach.
Da geht es sehr einfach.
Aber nur weil Katasugi, das ist ja das Rollenspiel, was du dir selber ausgedacht hast, natürlich auch eh davon lebt, dass jeder Charakter seine eigenen Sonderfähigkeiten hat, die er immer weiter ausbauen kann und dass ja dann immer mehr so eine kreative Sache ist, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickelt. Also da geht es ja gerade um diese Macht, die man nochmal zusätzlich hat.
Nee, aber ich wollte eigentlich sagen, ich kann mir das auch gut in anderen Rollenspielen vorstellen, weil letzten Endes kann man ja quasi die Art und Weise, auf die man einen Gegner besiegt, ja auch so ein bisschen zu so einem Fluff machen. Ne? Klar, die Gegner kriegen in den meisten Fällen durch irgendeine Waffe Schadenspunkte und dann sind sie irgendwann besiegt, so nach dem Motto. Aber ob der Schaden jetzt dadurch verursacht wird, dass die quasi so ein Hörtrauma haben oder vom Schall umgeworfen werden oder sonst irgendwas, ist ja
reine Beschreibungssache.
Reine Beschreibungssache.
Ja, da hast du recht. Vor allen Dingen dann, wenn derjenige nicht pariert zum Beispiel, wenn er eine Parade hat und du dann sagst, ne, dass er kurz von dem Schall so abgelenkt ist und irritiert ist, dass der torkelt und dann getroffen wird von dem metallenen Ende.
Ja.
Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Spieler, der so etwas aufbringt und so etwas gerne im Spiel hätte, die Vorstellung hat, dass der Stab ihm regeltechnische Vorteile bringt.
Wenn du den Stab in einem Spiel anwendest, wo er wirklich besondere Vorteile gibt, wie zum Beispiel, der haut mit dem Stab zu und das erzeugt ja dann trotzdem Schwingungen, auch wenn das pariert wird, die vielleicht Auswirkungen auf den Gegner dann haben können und so weiter, dann muss man wirklich wieder dann so mit dem Machtverhältnis einfach überlegen, ob das etwas ist, womit man sich dauerhaft auseinandersetzen will, was man den anderen Spielern gibt, damit die sich nicht benachteiligt fühlen und so.
Ja, ich habe auch noch so ein bisschen die Fragen, die Waffe erzeugt den Schall. Kann der Träger den Schall aber so gezielt lenken, dass es nur seinen Gegner trifft? Wirkt sich das nicht vielleicht auch auf Verbündete aus, die in der Nähe stehen? Inwieweit wirkt sich das auf ihn selber aus, dass er auch von dem Schall getroffen wird?
Hm.
Das sind ja auch Sachen, die man dann überlegen muss, die man aber dann vor allen Dingen sehr gut zwischen Spieler und Spielleiter absprechen muss, damit man da auf einer Ebene ist. Ja, sonst erwarte ich vielleicht als Spieler, dass mich das nicht betrifft, dass das meine Verbündeten nicht betrifft und ich ganz, ganz viele Vorteile davon habe, weil ich kann eine Masse von Gegnern dadurch irritieren, dass die eine Runde nicht angreifen können, weil die alle dann so verwirrt sind und ich kann denen ihrer Sinne berauben, was sie so irritiert oder Übelkeit und Schwindeln in denen erzeugen, was ja auch immer alles so Sachen sind, dass ich sie erstmal kampfunfähig mache für einen gewissen Augenblick. Das ist so meine Erwartung. Und dann sagt der Spielleiter so, ja, okay, du machst das. Ja, dir Spieler, der direkt daneben steht, dir ist jetzt auch schlecht. Du kannst jetzt auch nicht handeln. Dann bist du dann vielleicht als Spieler so, aber so hatte ich mir es nicht vorgestellt und jetzt kann ich die Waffe ja eigentlich nie effektiv einsetzen oder ich muss immer sagen, ja, ich gehe ganz weit weg von der Gruppe und habe jetzt hier die ganz weite Distanz, damit die nicht beeinflusst werden.
Ja, aber damit sprichst du ja die Nachteile, die damit einhergehen, halt könnten. Auch, könnten auch an. Und Kibitz hat ja auch da auf jeden Fall einige Vorschläge an Nachteilen gemacht. Also wir sehen auch, trotz aller Mächtigkeit hat sich Kibitz auch selber Gedanken darüber gemacht, wo Schwächen sein könnten und so.
Ja, auf jeden Fall. Sie nannte, dass die Waffe im Wasser nicht funktioniert, verstehe ich. Dann kann ja keine Luft da durchströmen. Dann, wenn die Luft zu verunreinigt einfach ist durch Pollen oder Abgase oder so etwas in der Art. Der Rauch könnte man sich auch vorstellen, wenn dann sehr viele Rußpartikel sich auch vielleicht da reinsetzen. Oder wenn die Waffe vielleicht, dachte ich, auch mal in den Schlamm gefallen ist und dann sind die ganzen Löcher voller Schlamm oder so, ne?
Ja.
So könnte man auch als Gegner irgendwie diese Waffe ein bisschen unschädlich machen, wenn man irgendetwas nach der Waffe schmeißt, Matsch danach schmeißt, was die dann so sehr verdreckt, zum Beispiel. Ja. Hatte sie noch was? Warte, muss ich gerade nochmal gucken. Ah ja, sie hatte noch den Aspekt, dass wenn die Luft zu magisch aufgeladen ist, dass es dann Nebeneffekte geben könnte. Das stelle ich mir auch dann ganz interessant vor, was dann da so passieren könnte.
Ich musste vor allen Dingen jetzt wegen dem Effekt, dass die Luft verschmutzt ist, direkt an so ein Spielsetting wie zum Beispiel in Final Fantasy VII denken. Wo es ja auch einfach sehr stark darum geht, dass die Menschheit mit ihren ganzen Maschinen und was die so gebaut haben, eigentlich die Umwelt ziemlich verpesten. Und es ja danach auch so ein bisschen um dieses Gleichgewicht zwischen Natur und Technik und sowas eine Thematik da drin ist. Und ob diese Waffe sich nicht auch total gut für so eine Spielwelt eignen würde, wo es, weil dieser Kristall ja quasi so eine Art natürliches Mineral ist, und man sich das dann auch gut als Waffe in der Hand von einem eher naturverbundeneren Charakter vorstellen kann. So. Und man dann die bösen Industrieführer mit irgendwelchen so eher steampunk-mäßigen Maschinen, die immer so dicken Rauch in die Luft ausstoßen und so. Und wo die Gegner dann auch dadurch dann manchmal aufbringen kannst, um einfach wirklich auch den Nachteil mit die Luft ist gerade relativ verschmutzt dann aufzubringen. So.
Ja.
Als Gegenpol.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Idee und eine sehr interessante Spielwelt. Kannst du dir gerne mehr Gedanken zu machen, Benni?
Weil du das dann bespielen willst.
Ja, dann, du weißt, Steampunk finde ich sowieso immer sehr spannend.
Ja.
Da können wir bestimmt auch ganz viele von den Ideen, die wir bekommen haben, noch zusätzlich mit einbauen. Ich sehe schon, deine Gedankenkiste kreist.
Ja, ja, ich dachte jetzt gerade darüber nach, wenn man das jetzt so wirklich so voll aufmachen würde, wie die Oberschurken sind die bösen Umweltverschmutzer und ihr seid das Captain Planet Team, das
Liebe bringt.
Dann würde ich tatsächlich Gedanken machen, welche Arten der Umweltverschmutzung es dann insbesondere alles so gibt und so, ne? Und ob man da nicht dann auch ganz gut irgendwie spezielle Kulturen den Charaktere nahelegen kann, zum Beispiel, dass es dann eine gibt, die so mehr im Meer wohnt und aus dem Meer kommt und
ja.
Verschmutzung der Meere da so im Vordergrund steht. Und
eine Kultur, die aus den Wäldern stammt und dass die Abholzung der Wälder ja. nicht gutheißen kann.
Ja, solche Sachen so.
Ja. Ich möchte auch dann mindestens am Ende jedes Abenteuers noch einen moralischen Umwelttipp.
Ja. Ja. Die meiste Zeit besteht da auch für euch da drin, Müll aufzusammeln.
Ja. Wir können dann auch immer spielen, wenn wir im Wald unterwegs sind und Müll einsammeln. Das gibt dem Ganzen dann auch nochmal so eine Metaebene.
Metaebene, okay.
Ja. Oder man kann Bonuspunkte dann bekommen im Spiel, wenn man erzählt, was man für die Umwelt getan hat diese Woche. So, ich habe Flaschen weggebracht, recycelt. Ich habe den Müll getrennt. Ja, gut, das ist jetzt zu profan, das macht man ja sowieso. Aber ne, ich habe da und da Müll aufgehoben. Wäre vielleicht auch echt spannend. Könnte man echt vielleicht auch Leute dazu motivieren, dass sie wirklich so bedachter durch die Welt gehen und denken so, ah ja, komm, ich heb jetzt hier den Müll auf. Bam, ich krieg auch noch einen Lohn im Spiel. So, weißt du, was ich meine? Manchmal braucht es ja dann nochmal so irgendwie so ein...
Ja, das erinnert mich an dieses... Es gibt doch so ein paar Bücher, die fürs Rollenspiel mäßig so geschrieben sind. Zum Beispiel dieses, wo du dann immer irgendwelche Sportübungen machen musst, damit dein Charakter dann weiter auflevelt und so.
Da klingelt nur so ganz, ganz weit hinten in meinem Gehirn irgendwas, dass ich davon mal irgendwie im Ansatz was gehört habe. Aber da habe ich jetzt gar keinen Titel und gar keine Vorstellung zu. Aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man dann irgendwie sowas auch mit einem Hobby verbinden kann und dann nochmal irgendwie eine größere Motivation schafft. Aber Kiewitz, du hast gehört, wir waren jetzt sowieso super von deiner Idee inspiriert und motiviert. Die war wirklich sehr, sehr schön und sehr spannend.
So wie du das gesagt hast, hört es sich das jetzt an, als wolltest du mir den Abschluss der Folge abnehmen.
Nein.
Von dem her Vorhang auf für dich, Conny.
Ja, das war Folge 32, Herausforderung angenommen. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso motiviert und kreativ inspiriert wie ich. Ich werde mich jetzt noch mit ein paar Regelwerken auseinandersetzen, die ich mir neu gekauft habe. Mal gucken, wie weit ich das dieses Wochenende schaffe. Also macht's gut und bis dann.
Macht's gut.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfehle uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonniere unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter würfelveteranen, alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.
Bisher ist es so gewesen, dass die Steffi den Drachen Newitz, sein Name, entweder selber gespielt hat oder dir das Spielen überlassen hat, dann und wann. Aber das ist natürlich immer relativ schwierig.
Ja, es ist schön, dass du da jetzt einfach einen Punkt machst, wo ich überhaupt nicht vorbereitet war, dass du da an der Stelle einen Punkt machst. Meine Spieler sofort Feuer und Flamme. So, ihr seid also die Besten, verkündete ein Kobold.
Nein, so redet ein Kobold nicht.
So, ihr seid also die Besten. Den Spielern war schon klar, was sie erwartete, als der Meister aufforderte, die Hände auszustrecken, um die Tutat. Warum kann ich das Wort nicht sprechen? Ich weiß nicht, was für ein Gesicht ich machte, aber meine Spieler lachten sich kaputt. Hallo Zukunfts-Conny, das ist für dich. Und dir da auch keinen Strick draus drehe, wenn du es anders verstanden hast, sondern du dann deine Handlung danach dann nochmal bestimmen darfst, wenn du es dann verstanden hast. Jetzt finde ich den Punkt nicht. Aber du weißt, was ich meine.
Ich habe dir gegen Ende gar nicht mehr zugehört.
Dankeschön.
Muss ich zugeben. Also sag's bitte einfach nochmal ganz.
Ich habe mich vor einigen Jahren, warum kann ich das Wort nicht richtig aussprechen? Hallo Zukunfts-Conny, hier ein Liebesgruß an dich nochmal. Das habe ich vor allem in einer Szene gemerkt, in der unsere Charaktere Schiffbrot erlitten haben.
Wer könnte besser vorlesen?
Ja, auf jeden Fall. Er ist auch viel charismatischer als ich. So wie er das macht und wie wenig Einsatz er bringt, mindert es mein Spiel stark.
Was habe ich gesagt? Spiel stark?
So wie er das macht und wie wenig Einsatz er bringt, mindert es mein Spiel stark. So wie er das macht und wie wenig Einsatz er bringt, mindert es mein Spiel
Spielspaß. Spielspaß. Das ist kein schwieriges Wort.
Soll ich denn da eine Pause machen und du sagst Spielspaß?
Ja.
So wie er das macht und wie wenig Einsatz er bringt, mindert es mein Spielspaß.
Oh Mann, jetzt habe ich es richtig gesagt. Alter.
Das war doch die Absprache. Die Umstände dazu zeigen nämlich, denke ich, wie eine Inspiration vollkommen Die Umstände dazu zeigen nämlich, denke ich, oh Gott, jetzt werde ich zum Benny. Was machst du bis am Lachen? Am Schlafen? Okay, am Schlafen.
Ich habe in einem Spiel eine Waffe entwickelt, die sehr praktisch und einzigartig ist. Bevor ich sie analytisch in ihren Einzelheiten vorstelle, hier erst ein...
Bisher war alles gut. Bis auf die lange Pause.
Also erst zwei Sätze gelesen. Wie viel hätte daran schiefgehen sollen?